Moin moin, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Heute bei uns zu Gast der eiserne Alex, der Mitinhaber der Oldtimer-Tankstelle Hamburg-Brandshof und GTÜ-Prüfingenieur, wird über seine automobile Vergangenheit und noch vieles mehr erzählen. Nach wenigen Minuten beginnt der Espresso in uns dreien seine Wirkung zu zeigen. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Hört selbst und habt Spaß.
So, ist mal wieder Samstagmittag, Frank.
So ist es, Jens.
Ja, die Woche war kurzweilig und wir haben uns mal wieder einen Gast eingeladen heute. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin nämlich gespannt, was da jetzt kommen wird. Wir haben einen Gast heute, den Alex Piacek, den Mitinhaber und Betreiber der Oldtimer-Tankstelle. Und wir werden in einem, wie nennen wir das, therapeutischen Gespräch erfahren, wie sein automobiler Werdegang ist. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, es hat viel mit VW zu tun, aber vielleicht täusche ich mich da, aber ich lasse mich mal überraschen.
Wir werden sehen und vor allem ist
hören,
es jetzt...
Hören,
ja genau. Wir werden hören. Wir werden hören. Interessant ist ja, ich glaube, Alex, du bist derjenige, der sich von anderen immer die Geschichten anhört, wenn sie zu dir auf die Tankstelle kommen. Es ist ja wirklich fast jedes Wochenende und auch unter der Woche immer eine Menge über dir zu sehen und zu bestaunen. Und ja, auch ein kleiner Zufluchtsort für alles das, was im Moment nicht stattfindet. Mit einem Oldtimer durch die Gegend fahren darf man ja noch. Und wenn man dann sich eine Erfrischung bei dir im Erfrischungsraum gönnt, dann ist die Welt noch einigermaßen auch in diesem Jahr in Ordnung.
Ja, moin.
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 Genau.
Ja, danke für die Einladung.
Welt, ne? Ist so ein bisschen heile Welt. Wir haben ja öfter darüber gesprochen. Ich glaube, jeder hier aus dem Norden, aus dem Hamburger Raum, aber auch durchaus von weiter weg, kennt die Oldtimer-Tankstelle.
Ja, Brandshof.
Genau.
Großtankstelle Brandshof.
Ja, war tatsächlich ja mal eine Großtankstelle, damals als die Verkehrsführung in Hamburg
noch war. Ich kann euch nur sagen, was da ganz groß ist, ist der Koch. Ne? Also ich bestelle mir da ab und zu Mittagessen, die liefern das auch. Und ich bin ja hier, ich bin genau an der Grenze. Also die haben da so mit dem Zirkel gezogen, ich falle genau an die Grenze. Also ich esse natürlich auch gerne dort, aber wenn wir hier Fotos machen mit Matze und so, dann bestellen wir uns mal was. Und was der kocht, ne? Ey, das ist der Hammer, da kannst du dich reinlegen.
Echt, das macht der Alex auch noch? Er kocht auch noch nebenbei?
Er kocht auch noch, ja, ja. Nee, der hat ein begnadeter Koch, ich muss es immer wieder sagen. Leute, esst an der Oldtimer-Tankstelle. Das ist unglaublich, was der macht. Das Beste sind die Fischgerichte, meint. Gut, gehört jetzt nicht mehr hin.
Doch, gehört ja auch dazu. Und vor allem, wenn ihr es zum Mittag nicht schafft, die haben auch super Kuchen.
Stimmt, ja.
Ach, jetzt habe ich Hunger.
So, das war's für heute. Jens geht essen. Ja. Nee, Alex, erzähl mal. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du hier bist. Und machen wir mal kalten Start. Was war dein erstes Auto?
VW T1.
Dein erstes?
Ja.
Echt?
Ja.
Was für ein T1? So eine Pritsche? Oder?
Baujahr 66, Kastenwagen, Ex-Feuerwehr.
Ex-Feuerwehr?
Ja.
Und wie bist du daran gekommen?
Da war ich noch in der Schule und wir waren auf irgendeiner Schul- oder Projekt-langes Wochenende-Tour im Lüneburger Raum, so Übergang zum Wendland. Und da hingen die Verkaufsanzeige bei dem örtlichen Edeka-Händler an diesen Verkaufen-Brettchen.
Ach von echt, Edeka. Da wo man sich so eine Nummer abreißt?
Genau.
Hm.
Da hing T1.
Nicht am Schlachterstand.
Und war der noch im Dienst, der Wagen, oder war der schon ausgemustert?
Der war schon ausgemustert. Ich könnte theoretisch gleich, ich habe die Briefe mit, mal nachschlagen, wann. War auch alles schon rausgebaut, war aber, also war noch rot von außen und von innen. Ich glaube, es war ein Ziegler-Ausbau, wenn mich alles täuscht. Irgendwie so hellblau hinten der Laderaum.
In welchem Jahr sind wir denn?
Das müsste 96 oder so gewesen sein.
Oh, da waren T1 aber auch schon selten.
Ja, aber jenseits von dem, wo wir jetzt stehen. Also, ne, das war ja noch D-Mark, das war irgendwie sowas wie 3.000 Mark oder 2.000 Mark.
Hm.
Fahrbereit mit TÜV.
Ja gut, die Feuerwehrfahrzeuge haben natürlich immer einen Riesenvorteil gehabt, dass sie in der Regel in beheizten Garagen standen, wurden sehr, sehr viel gepflegt und sehr, sehr wenig gefahren. Und egal wie lange er Feuerwehrwagen war, die sind in der Regel die Jahre echt super gepflegt worden. Das konnten die ganz gut ab.
96 habe ich zugelassen, Juni 96.
Da warst du 18?
77 geboren.
Ja, siehst du wohl. Ja. Stark.
Stark. Ja, ist der zweite Brief, kann ich dir nicht sagen, wann aber der Feuerwehr raus ist. Der ist hier 92 auf den ersten Halter im neuen Brief eingetragen worden und 4 bekannte Vorhalter.
Und das wurde dann so ein Partymobil für dich oder was hast du da hinten drin gemacht?
So rudimentär ausgebaut und dann im Sommer nach Frankreich und Spanien gefahren. Klassiker.
Ja. So. Klassiker.
Ja. Ja. Und dann war, ich glaube, der hatte TÜV neu. Und dann war so nach, ich habe bei dem dann keinen TÜV mehr gemacht drauf, sondern da war der Schweller irgendwie an der einen Stelle schon so leicht, also von heute aus betrachtet irgendwie, ne, so leicht durchgegammelt. Und so 2-3 weitere Roststellen von der Nutzung. Und dann wollte ich den restaurieren. Wie das damals halt noch so war mit alles rausschneiden, Bodenblech, ach komm, machen wir auch mit neu. Auch alles, war alles eigentlich aus heutigem Blickwinkel überhaupt nicht notwendig. Auto habe ich immer noch, Restauration ist noch nicht abgeschlossen.
Ach was,
du hast dein erstes Auto noch?
Ich habe mein erstes Auto noch, ja.
Das ist ja geil.
Du kennst ihn wahrscheinlich auch vom Sehen, der steht aktuell immer noch bei Olli in der Blechtrommel.
Ah, ja,
kenne ich. Echt seitdem?
Nein, aber gefühlt genauso lange. Also da steht er jetzt auch schon 2 Jahre. Also ich habe es dann, der ist glaube ich durch diverse Hallen mit umgezogen und ich habe es nie geschafft, ihn fertig zu machen. Eigentlich ist er zu 80% fertig, wie es dann immer so ist. Nie komplett fertiggestellt. Zwischenzeitlich ist auch immer ein neues Konzept entstanden. Ne? Wie soll der werden, wenn er fertig ist? Das war natürlich vor über 20 Jahren anders.
Genau, da wollte er nur fahren und TÜV haben. Ne?
Ja, dann ging es halt los. Der sollte dann schon irgendwie perfekt werden. Und dann musste man sich damals noch aus den USA irgendwie Polsterstoff bestellen, weil es das hier alles noch nicht gab. Und das ist ja alles noch vor Internetzeitalter gewesen. Also quasi erst Prospekte in den USA bestellen für Ersatzteile. Die kam dann ein halbes Jahr später und dann konntest du per Fax bestellen.
Thermofax.
Ja. Ja, cool. Ja. Aber es ist ja stark, dass du das Auto noch hast. Das ist ja eine großartige Geschichte.
Ja.
Und was kam danach?
Ja, es wird. Dann war der Plan, also eigentlich, ich brauche nur ein Jahr und nächsten Sommer fährt der T1 wieder, weil dann ist er fertig restauriert. Mhm. Dann habe ich einen T2A gekauft, einen Bus, einen 69er. Den habe ich auch immer noch. Der sollte eigentlich quasi nur den einen Sommer überbrücken. Das heißt, da haben wir irgendwie auf die Schnelle fusch ein paar Bleche raufgenagelt und den mit der Rolle angestrichen. Den hatte ich gekauft für irgendwie sowas wie 600 Mark oder 700 Mark ohne Motor und ohne Innenausstattung von einem damals irgendwie so entfernteren Bekannten, der irgendwie auch VW geschraubt hat. Ich glaube, der schraubt immer noch VW. Da habe ich dann quasi einfach nur, der hatte den gekauft, der wollte den Motor haben. Also das war eine Zeit, ne, da hast du T2s und auch T2As weggeschlachtet. Der hatte den aber noch nicht geschlachtet. Der hat sich nur den Motor ausgebaut. Ich habe den ohne Motor gekauft, Motor reingehäkelt. Dann irgendwie rausgekriegt, der war eigentlich erste Hand, also so Familiencamper von den Großeltern, ne, auf die Kinder. Und dann irgendwie schon gemerkt, der Ausbau, das ist halt nicht Westfalia, es ist irgendwas anderes und am Ende ist es Arkomobil, also ein ziemlich seltener Ausbau, der auch ziemlich hochwertig und teuer damals war. Und dann habe ich die Familie kontaktiert, die Vorbesitzerfamilie, und die waren dann so mit, ja, die Einrichtung, die haben wir noch, die haben wir ausgebaut, die steht bei uns auf dem Dachboden, weil wir wollten nicht, dass das mit in Schrott geht, weil der den gekauft hat. Das war klar, der will den nur schlachten und die Ausstattung war damals zu teuer. Deswegen haben wir sie aufgebaut und auf den Dachboden gestellt. Können sie vorbeikommen, können sie sich abholen.
Wahnsinn.
So, sprich, da war dann das Argomobil halt wieder komplett mit der Innenausstattung.
Ach, wie cool.
Das war schon Glück.
Ja klar, die hatten auch Bezug dazu. Ne? Die haben ihren kompletten Urlaub wahrscheinlich darin verlebt. Ne?
Ja, Dann bin ich den Sommer gefahren. Dann war klar, so ganz kriege ich es jetzt nicht mehr zusammen. Also irgendwann war dann klar, ne, diese Fuschreparatur reicht auch nicht mehr. Also macht man den nochmal komplett. Dann habe ich den nochmal komplett restauriert. Das ging halbwegs zügig. Ich würde mal tippen, 2 Winter oder irgendwie sowas. Dann gelackt, zusammengebaut. Motorfahrwerk, was man so macht damals, Felgen. Und seitdem steht er so da. Du kennst, Jens kennt ihn vom...
Der hellblaue.
Der hellblaue, ja.
Das ist das zweite Auto.
Das ist mein zweites Auto, vor 20 Jahren gelackt. Und seitdem habe ich da, weiß nicht, bestimmt 100.000 Kilometer drauf gespielt.
Stark.
Ja.
Stark.
Ja.
Und dann, hast du was anderes gehabt als Busse?
Ich bin dann VW luftgekühlt am Anfang treu geblieben. Jetzt muss ich auf die Liste gucken. Dann kam schon mein erster Kübelwagen, also XBW. Ah. Der war aber so semi-gut.
Und semi- also das ist nicht der, den ich verkauft habe?
Nee, das ist nicht der.
Der war auch nicht semi-gut, der war top. Wäre schon blöd, wenn jetzt im Nachhinein Alex sagt, der war semi-gut. Und der Kunde hört zu, so, ey, wie semi-gut, ey, sorry.
Nee. Aber doch so original damals in dem BW-Optik?
Also ja, genau, original BW. Ich habe irgendwie ein Foto, auf einem Foto ist der noch mit drauf.
Der war noch innen und außen grün, ne?
Genau, der war oliv.
Ja, genau.
Gelb-oliv. Das ist 60-40.
Genau.
60-14. Den irgendwie gefahren, dann festgestellt, dass der auch rostmäßig nicht so richtig gut ist, dann den nochmal irgendwie aufgehübscht. Weiterverkauft, wegverkauft und dann den gekauft, den ich dann noch lange hatte, den Jens auch kennt. Zwischenzeitlich noch einen weißen Kübel gehabt, der auch nicht gut war. Den habe ich am Ende noch weggeschlachtet.
Weggeschlachtet?
Ja.
Weggeschlachtet.
Der VW-Metzger.
Genau. Parallel dann aber schon Uno Turbo 1, also MK1 gehabt.
Ach.
Ja. Den das 2 Jahre.
Das ist ein Jens-Auto.
Also das vierte Auto war ein Uno Turbo 1.
Ja.
Hey, pass auf, bei mir, ich hatte ja auch ein Uno Turbo. Ich hatte einen Zweier, aber einen Facelift, noch mit einem 1er Motor. Und das war mein drittes Auto war das. Ah ja, gut, viertes Auto. Was war das für eine Farbe?
Ich glaube Anthrazit.
Anthrazit.
Bin ich mir sicher. Und der hatte, ich weiß noch, der damals...
Digitalarmatur?
Nee. Aber irgendwelche
Antiskit?
Nix Antiskit.
Auch nicht.
Aber irgendwelche seltenen Felgen besorgt. Aber ich kriege nicht mehr zusammen, welche
Campagnolo.
Felgen
das waren. Kennt ihr das Anti-Skid noch von
Nein.
Fiat?
Das ist doch im Endeffekt ABS.
Das ist ein eigenes Fiat-ABS gewesen sozusagen.
Aber ABS?
Okay. Ja, okay. Ganz geil. Gab es ein Uno Turbo und dann stand da als Anti-Skid sogar, gab es als Typenschild auch. Dann stand es extra nochmal drauf, dass du Anti-Skid hast.
Ah, sehr gut.
Und die Krönung wäre gewesen, Uno Turbo erste Serie, ein Anti-Skid, Uno Turbo mit Digitalarmatur.
Okay, ja.
Also mit Mäuse gehen, das wäre so, wow.
War ja eine ganz interessante Zeit, die du gerade ansprichst, wo man die verschiedenen Features auf dem Auto notiert hat. Ne? Also
ja.
So dieses Auto, auch so dieser Audi hat Pro Content.
Ja, das war die Aufkleber hin, Pro Content.
Ne? Pro, ist Content.
Ja, Pro Content war nichts anderes wie, ich fahre irgendwo drauf, mir reißt das Lenkrad mit Stahlseil vorne weg.
Genau,
ne?
Genau.
So, also die Dings, ne? Pro Content, genau.
Ja mit kompletter Motorgetriebeeinheit, die an Stahlseilen nach hinten gezogen
genau.
wird.
Genau.
Und das
durch den so Bohr so,
genau. Ist das wirklich mit Stahlseilen gelöst?
Ja.
Ah, cool, okay.
Ja.
Nice to know, das wusste ich nicht.
Ja. Pro Content.
Pro Content, ja.
Bei Volvo gab es Dips.
Ja, genau.
Side Impact, Schutz. Also
genau.
Stand aber das kam später, oder?
Das Sips, nee, das kam im 90er, es kam schon mit dem 850er.
Side Impact Protection
System. Mit dem 850er ging das los. Dann hattest du unten dann in der Tür unten, wenn die Tür aufmachst, geht nochmal ja so eine. So ein Stück geht es wieder nach oben, also der Türausschnitt verjüngt sich und da steht es auch drauf. Sips und hinten steht es ganz groß mal auf den Heckklappen dann. Sips.
Siehste?
Ja.
Aber wenn man einen Fiat Uno Turbo gehabt hat, also warum verkauft man den dann? Was kannst du für einen Grund geben?
Ich glaube, der war einfach nicht gut. Also ich weiß, dass ich irgendwann kapituliert habe, weil der an jeder Ecke Öl rausgeschmissen hat. Also sowohl extern als auch über den Auspuffstrang.
Okay, das Auspuffstrang ist natürlich doof, extern, so. Ne, aber über. Aber er hat Spaß gemacht.
Aber er hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mit klassisch Novitec Dampfrad.
Ah ja, stimmt.
Gehört.
Das könnte eventuell auch ein Hinweis darauf sein, warum der Öl durch den Auspuff rauskommt.
Ja, genau. Das, im Grunde hat dieser Regler des Dampfrads die Ölmenge bestimmt, die aus dem Auspuff geschmissen wurde.
Genau. Ich bin damals mit meinem sogar zu Novitec hingefahren.
Geil.
Und habe mir bei Novitec so ein Kapprohr einbauen lassen und ein anderes Steuergerät. Also Cut war dann raus. Und den Luftfilter, dann haben die bei Novitec damals allen Ernstes, das wurde dann ein Sportluftfilterkasten, den haben die einfach auseinandergeschnitten, den originalen. Also ich stand da und die stehen dann weg von der Kettensäge so ungefähr und bauen dir einen Luftfilterkasten.
Ja, warte, fertig. Aber das, was du sagst, ist eigentlich gängige Tunerpraxis gewesen.
Ja, ja, klar.
Der C36 AMG beispielsweise hat auch nur einen veränderten originalen Kasten von einem C280 mit einem weiteren Schnorchel dran.
Ja, aber da stand keiner da mit der Säge.
Doch, guckst dir an, das ist so reingenietet, das Ding.
Echt?
Ja, das ist nicht gefertigt. Weil das war damals, Tuning war ja damals so. Das war keine Großserie. Die sind nicht hingegangen und haben zu der Firma gesagt, hier, bau mir mal 3000 Luftfilter. Nö.
Ja. Ja, also wenn man es richtig haben wollte, hätte man auch von Novitec die 15-Zoll-Felgen genommen. Das waren diese von Momo Monoblock waren das mit Novitec-Deckel. Das war auch was ganz Besonderes. Ich hatte aber 13-Zoll PLS Hockenheim, 3-Teile
drauf. Ah, die PLS, ja, ja, ja.
Und die konntest du ja damals bestellen, wie du sie haben wolltest. Und ich fand schon immer so zu tiefes Bett doof. Und ich hatte die in 6x13, aber mit der Einpresstiefe so bestellt, dass der Felgenstern fast außen parallel zum Rand stand. Ne? So, was man halt gemacht hat. Okay, aber es geht hier nicht um mich. Alex, der Uno Turbo, was folgte dem Uno Turbo?
Was auf jeden Fall kam, war dann wieder luftgekühlt. Ein Typ 3, ein 1500S Limousine. Ich glaube, eine 65er Baujahr. Also Kurzschnauzer, 6 Volt. Selten mit der Doppelvergaseranlage. Super Auto, irgendwie zweite Hand, Bau 1970 abgemeldet, seitdem nie wieder angemeldet. Also so, hab auch noch Fotos dabei, richtig gutes Auto. Ist mir dann ein paar Jahre später auf der Beringstraße einer U-Turn machend über 3 Spuren reingeknallt, hat den ganzen Vorderwagen weggeschossen und mich noch auf dem Bordstein, das heißt, hinten auch noch Achse krumm. Oh. Der war dann nicht mehr zu retten.
Oh.
Ja,
okay.
Total traurig.
Welche Farbkombi hatte der?
Der war beige.
Die typische, würde ich sagen.
Die typische. Das ja, ist echt, aber ist tiefer gelegt, ne?
Klar, haben wir den runtergeschraubt damals.
Ja, habe ich runtergeschraubt, aber ist schon hübsch.
Was heißt an dem Fall runtergeschraubt? Konnte man, die hatten ja keine
Doch, der hat Drehstäbe
vorne. Der hat Drehstäbe?
Du kannst vorne beim Typ 3 kannst du die Drehstäbe feststellen.
Fast schon 911er. Okay. Das ist ja 911er des kleinen Mannes gewesen.
Ich mag ja das Auto, ne? Also das ist ja ganz komisch, da gehen ja die Meinungen zu dem Auto total auseinander, ne? So, da gibt es manche, die hassen das Auto, weil sie da wahrscheinlich auch schlechte Erinnerungen dran hatten und weil das vielleicht auch damals, als er, ich sag mal, zeitgemäß war, wahrscheinlich ein ziemlich konservatives Auto war, ne?
Ja, ich hatte die Erinnerung an diesen Typ 3 bei uns zu Hause in Betzdorf am Westerwaldrand, in Betzdorf an der Sieg bin ich ja aufgewachsen, oder die ersten Jahre habe ich gelebt, Kapellenweg 27. Neben der Skipiste. Und der Nachbar unten an der Ecke, ich glaube, der war Maurer oder so, die hatten immer, solange ich mich erinnern kann, haben die Typ 3s gefahren. Und das Letzte, was er hatte, war so ein ganz später Typ 3 mit diesen dicken Blechstoßstangen schon. Ein dunkelgrünes Coupé.
Ja, jetzt
TL, traurige Lösung.
Genau, das wollte ich genau das fragen. Ich hatte ja neulich mal ein Bild gepostet von einem TL und da hat jemand gesagt, oh, eine schöne, traurige Lösung. Und da habe ich gedacht, warum, wie ist das wohl zustande gekommen, dass man den traurige Lösung nennt?
Weil im Grunde war es
ja. Ja, ist klar, das ist klar. Aber optisch, finde ich, ist das ja so ein, naja, deutscher Fastback, ne? Ihr werdet jetzt lachen, aber finde ich schon, der hat eine tolle Form.
Deutsches Schreck.
Ich glaube, der hat sich einfach sehr schlecht verkauft damals, wenn ich mich erinnere. Und die konnten nicht so recht da was mit anfangen, die VWler. Also das war so mit,
okay.
Was soll das denn? Also warum?
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 Ja. Weil man es kann.
Aber findet ihr ihn nicht heute optisch schön und harmonisch?
Nö. Oder? Doch, also Linie, gerade vom Kurzschnauzer, ist schon harmonisch auch
finde
vom.
Ich, auch. Ich bin ja ein Freund von also ich finde ihn als Kombi, als Variant viel geiler.
Ja, finde ich auch toll.
Ein Shooting Brake, ne? So. Ich bin ja ein großer Shooting Brake-Fan.
Ist super Auto. Vor allen Dingen ist es, was bei dem ja einfach der große Vorteil ist, hinten und vorne Kofferraum.
Ja.
Das ist unglaublich, was du da reingeladen kriegst, selbst in die Limousine.
Moment, hinten und vorne Kofferraum. Also das heißt, der hat Motor, aber trotzdem.
Unterflurmotor schon fast, ne?
Genau. Ach, ist der so tief eingebaut?
Typ 1 Motor als Flachmotor.
Ja.
Du kannst hinten, auch bei der Limousine, ganz normal Koffer reinschieben.
Ah ja, okay. Ist wie beim Fiat 500 Kombi bei der Giardiniera. Mhm. Die hat ja auch witzigerweise den 500er Motor als Flach, also umkonstruiert als Flachmotor mit einem anderen Gebläse.
Ja.
Und deshalb ist die unterm Wagenboden, ist ja normal, schon 4-500 steht ja hinten so der Motor. Mhm. Und du hast auch vorne einen Kofferraum und hinten ja. den Kofferraum.
Dadurch. Interessant, was die Konstruktion ja. alles hergibt, ne, wenn man das richtig macht.
Gibt es heute noch Autos mit 2 Kofferräumen? Ja, diese ganzen Elektrobrummer, ne? Die haben immer vorne noch einen Kofferraum, wie der Polestar 2 auch. Da kann man dann das Ladekabel reinlegen und hinten ist noch ein Kofferraum.
Ja, aber irgendwie so zerklüftet vorne meistens. Da kriegst du keinen Koffer mehr rein. Da rein.
Genau. Ja, ja. Darum geht's.
Mhm. Ja. Und was Verderbliches darfst du da auch nicht reinpacken, weil es wird schon wärmer dort.
Vorne wird es wärmer?
Ja, insgesamt wird es in der Nähe der Batterien schon ein bisschen wärmer, glaube ich.
Quatsch. Werden die warm?
Wenn man Gas gibt, schon.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, klar.
Warum?
Aber wie?
Ja, wegen Stromfluss.
Macht doch gar keinen Sinn. Was soll das Auto? Du brauchst keinen Heizung im Winter.
Wie mit deinem Telefon, wenn du irgendwie eine halbe Stunde auf Lautsprecher telefonierst, ist das Ding irgendwann auch warm.
Ich hatte früher ein Motorola, das habe ich noch, steht hier in meinem mein erstes Handy steht in meinem Büro, Motorola 1000, diese große Banane, die hat so eine hohe Sendeleistung und da hast du eine halbe Stunde telefoniert und danach hast du ein warmes Ohr gehabt.
Ganz im Kopf. Und keine Haare mehr.
Wie so ein Streifen hier. Seitdem habe ich so kurze Haare, seitdem ich zum Motorola benutze. Also nichts gegen Motorola jetzt.
Ja. Ne? Aber du brauchtest nach dem Unfall ein neues Auto.
Bestimmt, aber ich hatte ja auch schon ein paar, das ist ja da lief ja viel parallel. Der nächste bei mir auf der Liste, da weiß ich, den habe ich als Auto gekauft, nur für den Winter, weil irgendwann war auch dann schon klar, ne, so die Autos, die da sind, wenn ich die alle durch den Winter fahre, leben die nicht lange. Dann kam ein Rekord D.
Als Winterauto. Coupé,
als Winterauto.
Rekord D, kommt, hat jeder halt gehabt.
Und zwar total geil. Die habe ich echt gemocht in Mint, Original Mint.
Ja.
Mit.
War es ein Sondermodell oder war so plain?
Das war, den konntest du so plain. Bestellen in der Farbe. Ist aber einfach damals extrem selten geordert
worden. Nicht Swinger oder so.
Mit schwarzem Vinyldach damals noch. Was
also quasi schon nicht mehr. Rekord D mit Vinyldach.
Was nicht mehr Mode war, das war ja in der Zeit schon vorbei. Und kompletter Chromtrim. Also
waren Berliner dann oder wie heißen die, ne?
Ja. Das
einzige Foto da. Ach, oh, aber das ist ja gefühlt tatsächlich anders, als ich jetzt Mint gedacht hätte. Das ist ja noch knalliger.
Das Ding war total knallig, auf jeden Fall. Das war echt eine sehr offensive Farbe damals.
Wow.
Ja. Bin ich auch total gerne gefahren. War ein super Auto. Also die Sitze, die Rekord-D-Sitze sind nachhaltig in Erinnerung geblieben. Da sitzt du wirklich sehr, also es war Velour, sehr couchmäßig drin.
Ne, sieht auf, also ich habe ja hier ein schönes Bild gerade vor mir. Mhm. Auf den ersten Blick, auch mit dem schwarzen Kühlergrill, sieht schon fast aus wie ein Commodore in den breiten Leisten an der Seite, ne? So ein Spar-Commodore irgendwie. Was für ein Motor hatte der?
Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, 1900er S war das.
Also 100 PS sowas hat der,
ne? Na, nicht ganz.
90 hatten die, ne?
Ja, sowas. Also fuhr auch halbwegs sportlich. Hinten logischerweise höher dann.
Warum?
Wieder.
Logischerweise, jetzt erklär mal.
Musste ja sein.
Mit TÜV?
Bestimmt.
Bestimmt.
Und ich glaube, wenn ich weiß, sieht man das auf dem Foto noch? Hat der Mangels drauf? Ich glaube, ich bin.
Ja, hat er.
Genau, hat der Chrommangels Felgen gekriegt.
Mangels Chromfelgen.
Ja, genau.
Das war auch so eine Zeit, ja.
Das war so eine Zeit. Das war halt genau Ende 90er.
Mhm. Das war sowas war bezahlbar, ne?
Ja, es war bezahlbar. Du hast diese Autos halt in der Annoncen-Avis irgendwie gekauft.
Ganz toll, wenn die mangels Chromfelgen ist, wenn man die nicht gepflegt hat und an den Rändern, wo die Lüftungslöcher sind, der Chrom dann so abplatzt
und
dann der
Rost. Und Rost klar, die waren nicht gut. Also, aber meine Frage, die Autos, die ich hier auf dem Bild sehe, waren das alles deine oder hast du in der WG mit Andreas Loff gewohnt? Weil neben deinem Auto steht ein Leichenwagen, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau, C-Rekord-Leichenwagen. Der gehörte gehörte einem guten Freund von mir, der hat den lange gefahren. Von dem kamen auch die Mangels, bin ich der Meinung. Die waren erst auf dem Leichenwagen drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und der B, da steht noch ein B-Rekord mit drauf, ein zweitüriger.
Mhm. Ja.
Das war auch irgendwie eine wilde Kiste.
Ja, der sieht ein bisschen punkig aus, ne?
Ja, genau. Der war, ich bin der Meinung, 2,2 oder 2,4 Liter CIH drin mit 45er Webern drauf.
Oha.
Der hat Krawall gemacht.
Ja, da kommt man schon mal auf 140, genau. 150 PS.
Habe ich damals lustigerweise gekauft bei den Höltings, die ja irgendwie auch, der eine oder andere kennt sie, Landkreis Stade. Von dem, denen kam das Auto, die hatten den da damals auch so ein bisschen Stockcar-mäßig beklebt gehabt.
Ja, cool, was ist heute alles schwierig, ne, mit Zulassung. Hartzulassung gibt es dafür nicht mehr.
Doch, zeitgenössisch.
Ah.
Nicht?
Also ich glaube, es ist mittlerweile verjährt, aber ich würde mich wundern, wenn die 45er Weber Doppelvergaseranlage eingetragen war.
Hm. Ja, ja, gut.
Ach so, du, es war dein Auto.
Ja.
Ach so, deshalb nochmal den Hinweis, dass es verjährt ist.
Die Soko Autoprosa gab es damals noch nicht, ne?
Genau. Nee. Das Ding war auf jeden Fall, ist auch komplett leergeräumt, ne? Kein Teppich mehr drin, keine Rücksitzbank mehr drin, so 60er-Jahre Stockcaster.
Warum? Ja, aber warum sollte das nicht hartzulassungsfähig sein?
Du hast recht, also es ist...
Weil ist es, alle, ja, Umbauten, die... Also die zeitgenössisch
sind... Erklärst du das jetzt, Alex?
Nee, den Zuhörer. Nee,
er erklärt es dir.
Ah ja, ja.
Ich weiß,
ach,
es ja.
Scheiße. Also muss man sagen... Frank ist der Einzige von uns hier, der schon von der Soko-Autoposa angehalten wurde und filetiert wurde. Das muss man ihm schon erklären, wie es geht. Das hat ja einen Grund, warum sie ihn angehalten haben.
Okay,
Soko-Autoposa hält ja nicht unbescholtene Bürger einfach mal so an. Nein, das machen die nicht.
Ja.
Sondern das hat einen triftigen Grund.
Klar.
Ne? Die Frage ist natürlich, wenn man dann die Rechtsgrundlage dazu sieht, wie driftig der Grund war im Nachhinein. Aber erstmal hat es einen gehabt. Wahrscheinlich bist du mit deinem Mustang. Der Mustang von Frank, der ist so laut. Ich habe jetzt noch einen Hörsturz, weil der vor 2 Wochen gestartet ist in der Garage. Wahrscheinlich ist er, hier, jetzt ist ja der Jungfernstieg endlich mal gesperrt, dass man wieder in Ruhe flanieren kann da. Früher sind die Jungs, so wie Frank, immer voll, immer hoch und runter. Bei Mai und Etlich angehalten, Kaschmir-Pullover gekauft und dann weiter. Egal, also nochmal, zeitgenössischer Umbau, hätte ja sein können, dass... Also, das
da gab es noch kein Haar, bin ich der Meinung. Wann ist das Haarkennzeichen eingeführt worden? 98?
Nee, aber es geht darum, ob es jetzt, ja, haarkennzeichenfähig wäre.
Ja, jetzt auf jeden Fall, ja, klar.
Und ich glaube schon, dass auch so ein Umbau haarkennzeichenfähig gewesen,
ja,
wäre.
Ja, klar, also du musst halt nur gut vorbereitet sein, weil natürlich nicht jeder Prüfer wird sich in der Tiefe 100% damit auskennen.
Und da kann ich euch einen Tipp geben, wenn ihr wissen wollt, was wirklich, dann geht zu Alex. Weil ich gehe ja mit den Autos auch immer soweit es nur möglich ist, zu Alex zur TÜV-Prüfung, Oldtimer-Tankstelle. Und wenn ihr eine Haarkennzeichen, eine Begutachtung, eine Eintragung haben wollt, die auch richtig, also die korrekt ist vor allen Dingen, dann geht zu Alex. Wir hatten gerade wieder den Fall, Alex lässt doch Autos zu, der ist ein Zulassungsservice. Und ich habe ein Auto zugelassen über ihn, wo er war im Urlaub und ich habe es woanders hin zum TÜV gegeben. Vollabnahme hier, der Trans M, weißt du, Turbo, der nach Slowenien gegangen ist. Alter, das Gutachten war so voll Fehler. Also das ist eine Frechheit. Also was eine Frechheit ist, du zahlst ja sehr viel Geld für so einen Kram. Ja? Und er stand sehr lange in der Werkstatt und er kommt von der Dekra, komm, ich sag's halt, scheißegal, von der Dekra ein Gutachter, ja, und macht ein Vollgutachten, da kannst du hinterher den Po mit abputzen, weil so viele Fehler da drin sind. Du nur Stress hast bei der Zulassung hinterher.
Wenn ist das, was da bei dir auf Toilette liegt?
Ja. Und wenn du das vermeiden willst, gehst du am besten direkt zu Alex, weil dann passiert dir das nämlich nicht. Dann ist es A, nicht voll Fehlern und B, ist es korrekt hinterher.
Ja, er hat schon auf jeden Fall einen gewissen Ruf, ne? Und
den hat er. Ja, gab es doch mal hier in der Oldtimer-Markt, da war doch mal ein Artikel, Überschrift der eiserne Alex.
Ja, das hat der Sen sich ausgedacht.
Und ich sage auch immer, der eiserne Alex, du, das ist, als wenn du mit dem Messer zur Schießerei kommst, fahr nicht zu Alex, wenn dein Wischwascher nicht geht.
Ja, aber das ist ja auch, was soll der auch anders machen? Also nochmal, wenn du einen Ruf hast, ist ja nun mal auch sein Job, ne?
Ja, nicht nur sein Job, sondern das verstehen ja auch viele Leute nicht. Die meinen, man müsse irgendwo, das ist so ein Thema, da kann man ja stundenlang drüber aufregen, Autos mit falschem TÜV-Papier. Ne? Da kriege ich hier so Autos in Verkauf. Ah ja, hier, ich habe einen neuen TÜV gemacht. Ja? Dann guckst du auf das TÜV-Gutachten und dann hast du, ich sage jetzt mal hier bei einem 1966er Karmann Ghia, die Bremsenwerte. Eins, also auf Newtonmeter gleich, vorne und hinten an allen Ecken, ist ja technisch gar nicht möglich. Umkehrschluss, die Karre war doch nie am Bremsenprüfstand. Da wurde mal irgendwie ein Wert eingehackert und fertig ist. Da könnte ich kotzen. Wenn ich diese, da geht so die Halsschlagader auf bei mir.
Ja.
Und wenn du zu Alex gehst, ja klar, weil die Leute auch, ja, muss denn das streng sein? Ja, muss es, weil ja. A, lebt er davon und er unterschreibt damit, dass es in Ordnung ist,
ja, Leute,
und fertig aus.
Und ihr wollt auch mit dem Auto am normalen Straßenverkehr teilnehmen.
Ey, ganz
und da wird dann halt die Situation kommen, in der ihr bremsen müsst. Und wenn dann die linke Bremse deutlich stärker zieht als die rechte, dann kommt das Ding quer und dann
ja, passiert ganz gar ehrlich, ich habe da kein Verständnis für. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen.
Es gibt aber was ich dann mal so mitkriege aus dem Prüferleben, wenn ich mal mit einem anderen Blick gucke, war mal ganz interessant, im Urlaub in Marokko. Vor ein paar Jahren. Also nicht das, was man denkt jetzt, sondern Mietauto geholt, am Flughafen abgeholt, so Handschuhfach geguckt, Papiere, marokkanischer TÜV-Bericht. Auf dem marokkanischen TÜV-Bericht sind zwei Fotos mit drauf gedruckt, wie das Auto in der Prüfhalle steht.
Richtig.
Und es hat irgendwie...
Ist in Spanien auch so.
Genau. Und es ist, ich sag mal vorsichtig so, es ist irgendwie schlau gelöst. Da hingen, das sind so von oben fotografiert, so fest an der Decke angebrachte Kameras.
Immer gleiche Winkel.
Genau, und ja. Die sind dann einfach mit auf den Bericht mit drauf. Weißt du, zumindest das Auto stand in der Prüfhalle. Wie der dann geprüft hat, steht auf einem anderen Blatt, aber zumindest war es schon mal da.
Ja, stimmt. Ja, aber das stimmt.
Das ist nicht doof.
Das hat mir zum Beispiel auch gerade weitergeholfen. Ich habe ja auch in Spanien ein bisschen was gekauft und da war auch ein Auto bei, wo alle TÜV-Berichte dabei waren. Und ich hatte mich gewundert, weil da muss mal was nachlackiert worden sein, weil der Schriftzug nicht sauber angebracht wurde an der Stelle, wo er eigentlich hingehört. Ich habe aber gesehen, das war schon vor 20 Jahren so. Das heißt, der hat jetzt nicht in den letzten 2 Jahren irgendwie einen Bums gehabt und ist doof repariert, sondern der hatte vor 20 Jahren einen Bums und nicht schlecht repariert. Nein, aber ich weiß zumindest mal, dass es eben authentisch ist. So.
Ja.
Macht schon Sinn.
Ja. Aber das wäre ja alles, also das wäre ja zu einfach.
Ja. Nee, hier müsste es auch irgendwie noch ein Regularium geben, finde ich. Irgendwas müsste es geben. Es gibt noch viel zu viel Schmuh in dem Bereich.
Ja, aber es liegt ja an der Branche, ne? Also das liegt ja an dem Schatten oder an, ne, an, der, an dem Einfluss der Branche. Also, ne, wir sitzen ja hier unter Automenschen, die das beruflich machen. Es ist und bleibt halt einfach eine zwielichtige Branche. Also egal, was du machst, ob du Neuwagenverkäufer bist, Gebrauchtwagenverkäufer bist oder TÜV-Prüfer bist, eine Werkstatt hast.
Die Nachfolger der Pferdehändler.
Ja, es ist halt einfach, ne, der Klassiker, ne, die bescheißen uns, wir bescheißen einen anderen. Das wird, glaube ich, solange es diese Branche gibt, einfach dabei bleiben. Es hat...
Nee.
Es, ja,
der, ja, ich weiß, was du meinst, aber...
Ne? Ja, also ja. Am Ende ist es natürlich so, dass es unheimlich viele Player in der Branche gibt. Und du könntest jetzt darüber referieren, was notwendig ist, damit man Gutachter wird. Da gibt's.
Oldtimer Gutachter, mache ich ein Wochenendseminar beim TÜV Süd, da bin ich das.
Ja.
Ist kein Scherz.
Aber es ist ja.
So, die Kfz, mal, ist das nicht scheiße?
Die Kfz-Branche hat ein anderes Tischler, also Tischlerhandwerk ist was anderes, würde ich mal sagen. Die Vertrauenswürdigkeit in den Tischler ist deutlich höher als in den Autoschlosserbetrieb.
Bringst du auch keinen in 2 Tagen bei, übrigens. Tischlerhandwerk.
Genau.
Gutachten kannst du alles Mögliche schreiben. Wenn du schlau tust, dann weißt du unter Umständen, derjenige, der weniger Ahnung hat, immer weniger. So, ist
ja
logisch.
Ja, und es ist ja eigentlich absurd, dass heute auch immer noch, ne, es erreichen so Stories, wo Autos immer noch zur Wartung sind in Markenbetrieben. Und dann der Klassiker, ne, mit Heckscheibenwischer, die Story mit irgendwelchen Glühkerzen, wo du dann 2 nicht wechselst, weil du scheiße drankommst, aber stehen da trotzdem 4 oder 6 auf der Rechnung drauf. Gibt's ja immer noch. Das sind dieselben Geschichten wie vor 40 Jahren.
Es sind Menschen.
So.
Es sind Menschen am Werk.
Nee, das ist aber, weißt du,
ist Vorsatz.
Genau, das ist einfach scheiße. Das ist das, wo ich immer gegen angehe und Alex auf seinem Segment auch. Das ist so dieses typische, ich komme mit einem frisch aus der Werkstatt, kommt ein Porsche 914, kompletter Service von einem meiner Kunden. So, Alex macht, wir machen TÜV-Vollabnahme, wir stehen drunter, Bremsschläuche hinten noch von 1976. Ne? So. Nie gewechselt. Warum nicht? Weil man da scheiße drankommt. Und derjenige keinen Bock hatte. Aber auf der Reihe alles in Ordnung. Alles ist TÜV-fertiges Auto.
Du stehst ja, das ist was du eben angesprochen hast. Ne? Also gibt bei uns auch immer die Legende 12-Zylinder-Motor. Ne? Und hinten an die Zündkerzen kommst du halt beschissen dran. So. Und häufig ist es dann auch so, wenn du dir dann mal so einem Auto die Zündkerzen anguckst, sind die zumindest mal nicht alle gleich. Und das hat in der Regel einen Grund.
Ja, ja, ist doch scheiße.
So, ob bei uns oder nicht, ne, darum geht es sicherlich nicht. Sondern es geht um das Prinzip, dass manche Arbeiten halt schwierig sind und der ein oder andere dann sagt, komm, dann mache ich es gar nicht.
Also der Ehrbegriff im automobilen Handwerk ist ein anderer als in der Tischlerei oder in der Zimmerei.
Der ist so.
Ja.
Gut, wir werden weiterhin dagegen angehen. Ja, also ich meine, du, ja. Ich in meinem Segment ja auch. Hier kommen ja auch irgendwie wöchentlich oder täglich kriege ich Anrufe, irgendwie Autos zu verkaufen. Ich gucke mir Autos an und dann hast du so Sachen wie diesen in Nitter und voll restaurierten Datsun 240, wo du sagst, sorry, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht wäre ich mal zwischendurch nach Litauen geflogen, hätte mir mal angucken, was die da machen.
Ah, den kenne ich übrigens. Das ist übrigens einer der ersten Autoposer-Opfer.
Echt?
Ja.
Der Grüne, der Unlackierte?
Echt? Der mit dem, der hat einen anderen Motor drin. Ich komme jetzt gerade nicht
drauf. Nee, der hat keinen anderen Motor.
Nee? Nee. Dann drehen wir von zwei verschiedenen Autos.
Ja, ja gut. Gut, die Litauen-Geschichte, um das mal ganz kurz nochmal vielleicht für die Hörer auch mal aufzuarbeiten. Also mittlerweile ist halt Litauen, ich glaube, das ist immer noch so, das Mekka für Reparieren von Autos. Und zwar nicht, weil die es so gut machen, sondern weil die es so billig machen. Sämtliche Fahrzeuge, die aus Amerika kommen, und da sehe ich, wenn ich von Bremen nach Hamburg fahre, immer Transporter mit Unfallwagen. Diese Autos gehen alle nach Litauen. Und das Schlimme ist, es gibt am Ende wieder einen Deutschen, der so ein Auto kauft und sagt, ja, ist doch alles nicht so schlimm. Diese Autos, das hat ja einen Grund, weshalb die herkommen. In der Regel ja in Amerika mit einem Salvage-Title sind die Autos ein Totalschaden, dürfen nicht mehr zugelassen werden. Das ist in Amerika, finde ich, auch gut gelöst. Wenn die irgendeinen Zweifel daran haben, dass die Karosserie noch die Festigkeit und Steifigkeit hat, die sie haben muss, das ist bei modernen Autos ja wirklich auch ein, ich sag mal, ein sehr, sehr ja, aufwendiges Verfahren ist. Also die kleinste Kleinigkeit an Stauchung in einer Karosserie sorgt dafür, dass sie eben die zweiten Aufprall nicht mehr so überleben würde. Diese Autos kommen dann hierher, die gehen nach Litauen, werden dort repariert und zwar zusammengeklöppelt mit Teilen, wo man sich auch die Frage stellen muss, wo kommen die eigentlich her? Oftmals fehlen die dann auch wieder hier irgendwo an dem Auto. Und ja, ist so. Und ja, ist doch so. Und dann landen die Autos aber wieder auch bei uns auf dem Markt und dann kommt irgendeiner um die Ecke und fragt mich, sag mal Frank, ich habe gesehen, da gibt es einen SL, der kostet nur 22, die werden ja sonst für 28 gehandelt, kannst du dir mal angucken und so. Ich sage, du, lass mich in Ruhe damit. Wenn amerikanische Autos SL, der mal einen Unfallschaden hatte, du wirst nie ein Bild davon haben, wie der Wagen ausgesehen hat und, und. Es ist selten, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Kommt da irgendwas Gutes? Irgendwas also sinnvoll Gutes?
Nö, ich habe gerade aktuell auch mal wieder eine Kundenanfrage gehabt. Das war, glaube ich, ein X5, auch Salvage und Litauen. Guckst du vorne unter die Frontstoßstange, ist halt die komplette Abstandsradartechnik gar nicht mehr da.
So.
Das ist so.
Hängen nur zwei Kabel raus.
Und ne, da haben wir dann noch nicht über die ganzen Airbags geredet.
Ja.
Ob die denn noch hinter den Verkleidungen sind.
Eben. Und das ist auch immer, das ist ja immer so ein schönes Zeichen, wenn du siehst, dass ein Airbag-Lenkrad beledert wurde, nachträglich. Ne? Finger weg, Leute. Ja. Finger weg. Es gibt ein paar ganz wenige, die sowas können, aber in der Regel, das muss dann auch einen Nachweis haben, weil ansonsten fährt das Auto zu dir zum TÜV und dann sagst du, ey.
Und ist alles wieder auf Kante genäht, alle wollen ihren Schnitt machen.
Genau.
Es ist, genau.
Genau. Da
das kann Thema, die bescheißen uns, wir bescheißen einen anderen.
Ja, aber es gibt halt auch viele dumme Menschen, die sowas
machen. Bin ich raus.
Ja, nicht dein Thema, ne?
Nee, ist echt nicht mein Thema. Also, ich kriege die Grenze.
Aber das, ich sag mal, das wäre eine eigene Podcast-Folge wert, weil ich glaube, Alex kann da, glaube ich, mega viele Geschichten erzählen. Darf er nicht, will er auch nicht, weil das sind am Ende ja trotzdem Kunden. Manchmal eben auch leider wahrscheinlich tragische Fälle dabei von Menschen, die so ein Auto gekauft haben und das alles nicht geahnt haben. Komisch nur, in der Regel war er halt irgendwie doch günstiger als andere, ne?
Ja. Und der Verkäufer war ja so freundlich. Ist immer eine schöne Aussage. Ich habe dem das geglaubt, was er gesagt hat.
So müsste es hier mal gehen. Der Verkäufer, der Herr Seldrich, der war so freundlich. Ich habe ihm das geglaubt.
Ja, bei dir ist genau das Gegenteil, ne?
Ja.
Bei dir sind die Autos gut, aber du so richtig freundlich nicht, ne?
Nö, warum auch?
Die meisten können damit aber leben, ehrlich gesagt. Ja, die wollen ja bei dir auch ein Auto kaufen.
Nee, die wollen ja nicht. Die wollen nicht. Das ist ja auch so. Ich habe ja Betriebswirtschaft unter anderem an der Möbelfachschule Köln studiert und wir hatten ja auch, ich habe die Ausbildereignungsprüfung damals gemacht und der Dozent hat gesagt, es gibt einen Kernsatz, ihre Angestellten müssen nicht ihre Freunde sein. So ist es hier genauso. Meine Kunden müssen nicht meine Freunde sein, sie sollen ein Auto kaufen. Ich tue das Bestmögliche dazu, dass sie ein gutes Auto kriegen und sonst geht es hier um gar nichts.
Ich weiß.
Der Rest interessiert mich nicht.
Ja, die ist.
Und ob die mich mögen
durchs
und ob
Fernsehen die meinen, ich bin auch ganz geförderte Kumpelding und Best Friends immer vortäuschende in der Branche ist ja auch beliebt.
Durch was? Durchs Fernsehen?
Ja, durch die ganzen Reality Soap.
Hier, Reality Soap mit mir und Helge, ne? D-Max.
Ja, ja.
Ich steige gestern ins Moja ein, ja? Hab mir ein Moja bestellt. In einem Spürtel steige ich ins Moja ein mit meiner Maske, also ein bisschen. Die Tür geht auf und sagt, die Fahrer sagen immer, hallo, guten Tag und sagen ja deinen Vornamen, um zu checken, ob du das auch bist. Und ich steige ein und er sagt nur, na, willst du ein Auto testen? Und ich so, hä? Ich habe mich hingesetzt, habe ganz ruhig gesagt, ich teste heute Moja.
Ich bin mir sicher, die reiben sich schon die Hände, weil wir schon wieder über Moja reden. Das ist ja nicht das erste Mal in unserem Podcast. Also ich bin
Werbung für Moja.
Ich bin mir auch echt.
Ist doch verdammt geil, Moja.
Ehrlich, du bist so ein geiler Typ, dass du das immer so unterjubelst, weißt du? So,
weil sie
so,
geben mir Geld
so, als dafür. Wenn du, ja, als, jetzt glaube ich schon gar nicht mehr, dass das nicht so ist.
Ich zeig dir meine Abrechnung. Aber ich bin Moja-Fan, ich finde das aber geil.
Was ich jetzt gerade gehört habe, es kommen neue Mojas, also neue Fahrzeuge, die dann aber nicht mehr dieses selbst zusammengebaute Ding ist, sondern auf, ich glaube, Crafter-Basis. Und dann ist es mehr Crafter. Also es ist obenrum dann auch Crafter.
Ist jetzt auch Crafter?
Nee, das, obenrum ist ja alles anders.
Aber nicht viel.
Die Plattform ist gleich.
Du musst mal, du musst nicht fertig beklebtes Moja sehen, der Christoph und Schreck. Das ist einfach nur ein schwarzer Crafter mit Scheiben.
Die werden mit Sicherheit weniger aufwendig sein, weil diese hier haben ja einen großen Aufwand gehabt, sind natürlich auch extrem auffällig.
Ich fahre nur mit den alten.
Und was interessant ist, wo man sich auch fragt, ist das notwendig, aber es ist VW dann natürlich wieder. Die anderen werden natürlich alle zurückgezogen und gehäckselt und zerkleinert.
Nein!
Ja, ist klar. Ja.
Die geilen Mojas?
Ja.
Ich will so eins haben.
Ja, du stellst dir hier einen rein.
Ja.
Du kaufst den, aber der ist zu hoch.
Meine Info ist,
habe ich noch nie von gehört. Ich rufe da an.
Ein das Gerücht sein. Wenn Moja, die ausgetauscht
wenn ihr das
werden,
hört, macht das nicht.
Wenn die ausgesondert werden, werden die geschreddert. Fachgerecht entsorgt.
Nee, mach das nicht, mach das nicht. Bleib bei auch das Design, ändert das nicht.
Jetzt holt er sich auch noch den Kickback.
Ändert das nicht. Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ah.
Okay,
schneiden wir raus.
Man kann
wir schneiden das raus.
Es macht der Verkehr. Wir leben in einer Großstadt, ne?
Wir schweifen ab.
Der Mix macht's, oder? Das heißt, ich fahre mal ein altes Auto, ich fahre mal ein modernes Auto. Ganz, ganz selten fahre ich mit meinem Fahrrad. Das steht immer schön trocken. Und ich fahre halt auch Moja. Und das ist einfach ein geiles System. Und die dürft ihr aber nicht ändern. Die Autos sind so cool, wie sie jetzt sind.
Ich würde mal vorschlagen, okay.
Werbung Ende.
Genau,
wir machen. Alex macht weiter. Wir waren beim Rekord D.
Oh, jetzt mal zurückgespult. Ne? Genau, wir waren beim Rekord D. Und hier, wie sind wir denn überhaupt hier hingekommen? Über TÜV. Rekord. Über die Frage, ist der Rekord mit dem 2,4 Liter DOHC-Motor und Doppelvergaser ein H-Kennzeichen?
Nee, das war der Kadett.
Ja, genau. Nee, nicht Kadett. Das ist ein
Rekord.
Rekord B.
Ganz geil, ist ja nur ein Jahr lang gebaut worden, der B-Rekord. Ja? Genau.
Das ist auch nicht so hübsch, ne?
Das ist ich finde das Heck total super. Der hat diese vier Runden Rückleuchten.
Genau. Der Impala des armen Mannes.
Genau, der hat, das war so ein Zwischenmodell bei Opel, der hat schon den CIH-Motor gekriegt, quasi neue Baureihe der Motoren, ist aber eigentlich noch der A-Rekord mit einem anderen Heck.
Ja.
Und haben sie ein Jahr lang nur gebaut, dann kam schon der C mit serienmäßig, also neue Karosse auch und mit dem CIH dann drin.
Stimmt,
das
der B mit drüben. Das heißt, du hast dich quasi weiterentwickelt von Volkswagen zu Opel, ja?
Es lief ja parallel. Also
okay.
Ich muss dir überlegen, ich habe damals ich habe mindestens einen Kübel gehabt, habe den T1 noch gehabt, habe den T2A noch gehabt, habe den Typ 3 noch gehabt, also 4 VW. Mhm. Dann den B-Rekord, den D-Rekord.
Wo hat man als 20-Jähriger so viel Platz, um so viele Autos hinzustellen?
Na, ich habe immer Hallen zum Schrauben gehabt. Also das eine Foto, da ist in Ottensen entstanden. Da war ich hier lange Jahre auf einem Hinterhof, so wie es die heute nicht mehr gibt. Mhm. Mit einer großen Garage, mit Grube.
Mach cool, total sieht man hier super. Auch. Ne?
Genau, wo ich dann draußen auch nochmal 3 bis 4 Autos abstellen konnte zum Zorn der Nachbarn. Auf dem Land auch immer schon was gehabt. Und dann, genau, irgendwann nach Hamburg in den Hafen gegangen.
Also totaler Autogeil schon immer.
Ja.
Vielleicht wäre das mal wieder ein Konzept so für die nächsten Immobilien, die hier in Hamburg anstehen, zu sagen, pass auf, man baut mal so eine Immobilie, bei dem es auch wieder so einen Innenhof gibt mit quasi einer ausgestatteten Werkstatt, damit Menschen dort ihrem Oldtimer- und Youngtimer Hobby nachkommen können.
Die sollen wie früher mit ihrem modernen Auto, mit dem
aktuellen... Nee, ganz sicher nicht.
Die sollen dann ihre A-Klasse rumschrauben. Nee,
so eine Oldtimer-Kommune.
Ja, da kommt die mit dem Schrauben. Hier nebenan ist ja die Dingsschule. Wie heißt das hier nochmal?
Gewerbeschule.
Nee, diese Techniker-Gewerbeschule, wo die Kfz-Technik...
Innung.
Die Innung, wo die alle... So. Die gehen hier mal zum Rewe und holen sich Red Bull. Ne? Hey, oh, hier. Na, so, Red Bull. Hier waren gestern wurde oben ein Auto aufgeladen, hier ist ein Auto rausgegeben, und vorgestern. Und dann fragten die wohl oben, dann kam hier einer runter, ey, sind Sie Herr Seldrecht? Ja. Ey, dürfen wir mal gucken, wir sind ja hier Schüler von, ich so, ja, guck mal. Und dann guckt sie wieder, sag ich, ja, aber ihr könnt das doch alles gar nicht mehr. Und dann sagt er selber, ja, Sie wären sehr gut bezahlte Teiletauscher. Und ich so, boah, ey. Das ist ja, du brauchst auch keine Grube zum Schrauben.
Da sind wir wieder bei, naja.
Ja.
Der D-Rekord war dann, genau, um dann wieder einzusteigen, der D-Rekord war dann irgendwann auch zu schlecht für den Winter, weil du hast schon an den Chromblenden der Schweller gesehen, oder kommt's braun nach oben?
Der Grüne,
genau. Ja. Der wurde dann im Winter abgelöst von einem Audi 80 erste Serie, auch irgendwie so für 600 Mark oder was das damals war.
Audi 80 erste Serie ist ein 60er-Jahre-Auto.
Nein.
Nee, ist 70er. Frühe 70er. Also so
müsst ihr jetzt nachdenken. Wir hatten im Vorgespräch schon, hast du schon leichte Orientierungsprobleme, was es angeht. Ja. Das setze ich jetzt hier fort.
Das war so ein Auto, das wollte keiner haben. Das sind
ein Audi 80, erste Serie. Ja. Ja, das ist so eine richtige Operkarre. So.
Da weiß ich noch, da sind mir zwei in dem Winter oder in den Wintern, als ich den gefahren bin, zweimal Leute ins Heck gedonnert, und das Auto ist vierfach bezahlt gewesen irgendwie dadurch. So.
Ja.
Das ist die einzige Sache.
Ah, da sind wir wieder bei. Wenn es hinten knallt, gibt es vorne Geld.
Ja, aber in den 60er Jahren... Was du meinst, ist Audi 60 bis 90, diese Baureihe.
Genau.
Das ist der erste kleinere Audi in Anführungsstrichen, der Nachfolger vom DKW F102, ne? Mhm. Genau so. Und hat mit Audi 80 gar nichts zu tun.
Ja, dann glaube ich, dass das Quartett, was ich gesehen habe, offensichtlich auch nicht richtig beschriftet ist.
Chinesen-Quartett wieder.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Nee, der Audi 80 erste Serie ist nichts anderes wie ein verkleideter Passat erste Serie, ne?
Oh Gott.
Sind nicht sogar die Kotflügel vorne gleich?
Das kann sein.
Also technisch und so ist es identisch.
Mit dem 32er Passat, also Typ 32.
Heißt nicht Typ 32? Der erste Passat? Ja. Heißt der Typ 32?
Ja.
Wenn mich ein Typ bezeichnen, tue ich mich immer schwer. Kann ich
sagen. Aber verrückt ist, von diesen Autos haben ja kaum welche überlebt, ne?
Weil 32 bin ich der Meinung, nämlich Typ 3 war Typ 31. Und das war ja der Nachfolger bei VW in Erzählung auf den Typ 3.
Ah, okay. Und der erste Passat-Kombi, den gab es nämlich in den USA auch als Audi 80 Fox-Kombi.
Ja.
Und die Front ist identisch.
Siehst du wohl?
Frank ist schon wieder.
Ja, das war ja die Zeit auch mit Polo und Audi 50, Audi 60.
Oh, Audi 50 hat mir einer angeboten. Das Zustand cool. 1.
Was will man damit?
Der wiederum ist ja gleich wie der Polo, ne? Also das ist ja nun mal der allererste Polo.
Genau. Nee, es ist umgekehrt. Audi war zuerst und VW hat sich's genommen, hat daraus ein Polo gemacht.
Ah.
Ja. Ja. Der Audi war zuerst auf dem Markt und dann hat VW gesagt, ja super, das ist unser neuer Kleinwagen, wir nennen ihn Polo. Und dann haben sie den Audi einfach einschlafen lassen.
Das ist ja die Zeit auch mit K70 gewesen, ne? Der auch umgelabelt wurde.
Ja, gut. Dass der K70 umgelabelt wurde, das ist ja kein Wunder, weil Frank hat die auch kaputt gehauen, ne?
Ja, das haftet mir immer noch an.
Ja.
Ja.
K70 hat doch gerade irgendwie Jubiläum gehabt, war eine Automotorensport, schöner Artikel mit so einem goldenen, ne?
Hab ich auch gesehen.
40 Jahre, glaube ich, kann es sein, 40 Jahre K70.
Auch alle weg, also sieht man gar nicht mehr.
Nee. Mein Vater hatte mal ganz kurz, fällt mir einen K70. So ein Lückenbüßer. Das war aber so ein TS mit Doppelscheinwerfer und so ein Blau-Metallic.
Das finde ich ganz hübsch bei dem Auto. Diese Doppelscheinwerfer rund passten eigentlich ganz cool zur eckigen Karosserie wiederum. Fand ich ganz vorne zumindest mal ganz nett. Ansonsten, naja.
Ich finde die K70,
aber
werde ich auch nicht warm mit.
Aber der Audi war nur ein Lückenbüßer.
Ja, genau.
Ich glaube, nachdem da zweimal Leute ins Heck gedonnert sind, war das auch erledigt.
War dann die kurze Variante.
Genau. Dann gab es irgendwie noch, den kriege ich nicht so ganz eingeordnet. Ich hatte mal einen Ascona B, den aber irgendwie nicht lange. Den irgendwie über eine ehemalige Mitschülerin, die dann irgendwie schon in Stralsund gelebt hatte. Irgendwie aus deren Familie kam das und wie das damals schon war, der macht mit Autos, will sie ihn haben, bliblablub, dann frühe 2000er irgendwann halt ein Auto in Stralsund abgeholt, dann Ascona B.
Ascona B?
Ja.
Motor, irgendwas?
Weiß ich nicht mehr, müsste ich im Brief nachgucken.
1900er.
Was noch 1900 SR.
Genau. Das war aber,
hellgelb mit braunem, genau, braunem dann, Vinyl da.
Das war dann so bis, weiß ich, bis ich dann 25 war, kamen da noch so viele Autos mal kurz rein. Nochmal irgendwie ein Kübel, der weggeschlachtet wurde. Ich habe mal einen Käfer gekauft in einem Konvolut mit tonnenweise Käferteilen, wo wir mit einem 7,5-Tonner hingefahren sind, den wir vollgeladen haben mit Teilen. Da waren alleine, glaube ich, sowas wie 15 Boxermotoren mit dabei, wo alleine irgendwie 3 24,5er PS-Blöcke dabei waren. Die hat man damals, die waren damals schon ein bisschen was wert, heute sind sie richtig viel wert. Die standen bei denen im Garten unter der Plane. Blechteile noch
und Löcher. Ja, man darf sie nicht vergessen, ne? Man lächelt das jetzt so und sagt, boah, was ist das alles wert? War es aber damals nicht. Käfer ist millionenfach gebaut worden, stand in jeder Ecke, wurde irgendwann halt geschlachtet und sind Teile übrig geblieben. So,
ja.
Hat sich keine Gedanken gemacht.
Ja, wobei, also bei dem, das war ein Dickholmer, ein früher, also kurz nach Ovali. Baujahr kriege ich nicht mehr zusammen. Oh, heute hätte man den so gelassen.
Ja, heute, ne? Ja.
Den hättest du so gelassen, der stand da unterm Kirschbaum ein paar Jahre. Uns war der dann zu schlecht. Und auch damals noch Annoncen-Arvis, bin ich der Meinung, habe ich den verkauft und gekauft hat den die Jungs vom Prototypmuseum. Die waren nämlich schon damals auf Porsche unterwegs, auf 356, frühe 356. Und die haben den irgendwie nur gekauft wegen den Frontscheinwerfern, weil wenn ich jetzt nicht total schief liege, sind die vom frühen Käfer identisch mit dem 356. Also auf jeden Fall ging es um ein paar Teile von dem Käfer und
stark, ne?
Das war eine frühe Begegnung, wo ich mich noch dran erinnere. Die haben den damals abgeholt und da war man schon traurig. Oh Kacke, jetzt wird er doch geschlachtet, aber naja, bezahlt war bezahlt.
Wie ging es dann weiter?
Autotechnisch? Was ich jetzt... Ich habe, genau, Fridolin, VW Fridolin.
Oh, das ist ja auch was Besonderes.
Typ 147, ja. Auch... Ach. Richtig geil. Schweizer Post. Blechmäßig so nah, ja. Aber da habe ich schon meine 07er Nummer gehabt. Das war damals dann ja alles,
alles
noch.
Ein bisschen, ne?
Brauchte man noch gar nichts. Ist man mit dem Brief hingegangen. Trag mal ein, kommt man fahren.
Ja, vor allem war damals das Intervall noch nicht sauber festgelegt, wann man wieder mit zum TÜV muss.
Gab's nicht.
Genau.
Also ich hab,
einmal Testat. Und das war ja auch
war vor Testat, da brauchst du immer noch kein Testat. Das war noch vor Testat.
Also gab es, Testat war ja nur, dass er verkehrssicher ist.
Da genau,
konntest du die 07er da ranschrauben.
War am Anfang und nicht notwendig.
Nee. Krass.
Das war auch so, da waren die, mussten die nur 20 Jahre alt sein, die Autos.
Ja, das weiß ich. Genau. Das weiß ich.
Ja.
Früher bekannt, ne? 07er Kennzeichen haben all die Jungs in ihre Autos gemacht. Da wusste man, die machen an den Autos nie was.
Was?
Ja, ist das so gewesen.
Die haben nur leider den Punkt meistens verpasst. Die haben die nämlich heute noch auf 07er. Und wenn sie die dann verkaufen wollen, die Autos, jetzt wird es richtig schwierig, weil nämlich das meiste, was dann damals so komisch umgebaut wurde, heute nicht mehr zulassungsfähig
ist. Nee, aber die auch viele, die ich mir dann angeguckt habe, so Autos mit 07er Kennzeichen, da weißt du genau, die haben das 07er Kennzeichen gehabt, um schön, da wurde kein Service richtig gemacht, da wurde kein Bremsschlauch gewechselt, gar nichts, sondern genau. Einfach halt. Eigentlich ist es hochgefährlich.
Ja, war vielleicht mit dem Fridolin auch ähnlich. Aber es war genau die Phase, irgendwie, der war damals schon selten, aber noch nicht so erkannt. Und mit dem lange durch die Gegend gegurkt, das war ja auch so
sympathisch.
Heute kann man es erzählen. Der hatte ja nur einen Fahrersitz. Der Beifahrersitz war dann optional klappbar, wenn du irgendwie zu zweit gefahren bist. Dann zweiter, den hatte er aber nicht. Also war der Beifahrersitz immer ein Gartenstuhl.
Mhm.
So.
Und ja. Wie beim Fiat Panda.
Ja. Den bin ich ziemlich lange gefahren, dann war der auch blechmäßig so tot, dass ich den nicht machen wollte, weil das damals schon für einen Fridolin gar nichts gab. Und dann, da gab es schon Internet. Den habe ich nämlich über eBay verkauft nach Florida.
Der Fridolin?
Ja.
Der Fridolin nach Florida.
Ja. den hat für einen Sammler aus Florida ein Typ aus England angeguckt und gekauft, der Ahnung von Fridolins hatte und der auch schon welche restauriert hatte, hat den dann in England restauriert und dann ist er rübergegangen nach Florida.
Wahnsinn.
Und dann habe ich irgendwann von dem nochmal Bilder gekriegt mit, ich weiß nicht, dicke Felgen, dicker Motor, bestimmt irgendwie 2,4er, 2,7er hinten drin oder irgendwie sowas. Dann fuhr der in Florida.
Ja. Wie geil.
Den muss es noch geben. Also der, ich gehe davon aus, der...
Den findet
das
man
war genau die Phase, wo die dann wertvoll geworden sind und wo sich dann VW-Sammler aus Florida bemüht haben, so einen Karre zu kaufen. Was, und das war dieselbe Zeit, wo es losging mit eBay, wo ich den T2A Krankenwagen gekauft habe.
Oh, der den war geil.
Kennt Jens auch. Hammer. Genau. 69er T2A, ich glaube 40.000 gelaufen, erste Hand vom Roten Kreuz. Habe ich bei eBay ersteigert, ohne Fotos, da waren keine Fotos dabei, stand dabei, TÜV abgelaufen. Ich habe den ersteigert zum Schlachten. Ich glaube für 600 Mark oder 800 Mark oder irgendwie sowas.
700 noch was. Ich hatte die eBay-Anzeige, war mit bei den Verkaufsunterlagen.
Ja. Kenne ich auch noch jemanden, der so einen hat.
Runtergefahren, Stuttgarter Raum, Speckgürtel, stand vor dem Auto in der DRK-Remise mit so unglaublicher Zustand.
Ja, der Wagen war, ich habe den ja hier verkauft. Für 39,9 habe ich den verkauft. Da habe ich noch mit der Classic Data gestritten. Die Classic Data wollte dann kein Gutachten schreiben. Dann kam dann, auch hier unser beliebtes Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? Classic Data, so Gutachten. Ja, nee, der ist so 22, werde ich sagen, brauchst gar nicht schreiben, ist Gutachten, lass mich in Ruhe. Und dann haben sie mit mir gedealt. Dann haben sie gesagt, ja, wenn sie ihn für 39,9 verkaufen, schreiben wir ihn auch das Gutachten. Tja, das musste man machen. Ist dann so passiert.
Das
Geile an dem Krankenwagen war, das war ein Werkskrankenwagen. Das war ein VW-Krankenwagen und nicht irgendwie ein Umbau von irgendwem. Mit Betriebsanleitung, Krankenwagen von VW.
Ja.
Total geil, so ein VW-Häftchen dabei. Ja. Und der war komplett mit allem. Da war die Bahre drin, die Beatmungsgerät, die Trage. Da war alles drin im Auto.
Defibrillator.
Der war total geil.
Auf 6 Volt.
Den hat aus Freiburg, der ist ins Breisgau oder in Schwarzwald irgendwie gegangen, jemand gekauft, der hat so Pflegeheime mehrere als Werbefahrzeug. Das Auto war unfassbar vom Zustand.
Original. Ich habe den ja aus dem Dienst gekauft. Also der war bis dato zweites Fahrzeug da bei dem Kreisverband.
Jetzt müssen wir sagen, zwischen Verkauf für 39,9 Ankauf für 700 D-Mark lagen auf 15 Jahre oder so. Aber trotz alledem ist es. Ne?
Ja, der hatte das tolle Feature noch. Konntest links und rechts eine Trage reinschieben und der hatte oben an der Decke gab's Klingeln. Also du musstest dann als Patient dich vorne beim Fahrer bemerkbar machen, wenn es dir schlecht ging.
Ja, genau.
Dafür waren die eigentlich am Ende naht.
Ja, funktioniert auch alles. War alles in Funktion.
Und dann hatte der, und der Fahrer hatte dann auch keinen Witz. Jetzt. Wenn die alleine gefahren sind, konnte der, war ja Schiebefensterabtrennung nach hinten, konnte der das Rollo von vorne zuziehen, um nicht immer nach hinten gucken zu müssen.
Dass er den Leitenden nicht sieht. So.
Genau, das war so die, also das war die Zeit, genau, Fridolin, den T2A Krankenwagen. Und dann kam auch schon, auch geil gewesen, 411 Variant.
Nasenbär.
Ja, im Originalzustand auch aus Berlin gekauft. Kauf niemals ein Auto in Berlin.
Ja,
ich habe das immer gemacht. Das gilt übrigens heute meiner Meinung nach immer noch.
Sage ich auch so.
Auch rostmäßig eher schlecht, aber egal, gab ja die 07-Nummer. Also den auch lange gefahren.
Ja.
Und den dann auch irgendwann bei eBay wieder verkauft.
Ja, eine Zeit lang war eBay ein probates Mittel, ne?
Also auf jeden Fall.
Gerade als das so einigermaßen neu war. Heute ist eBay ja tot, ne? Also eBay ist ja nur eine Plattform, um neue Dinge mit sofort kaufen zu kaufen, wenn man das will. Aber so dieses Thema Versteigerung und so ist ganz wenig geworden.
Ja?
Ja.
Ja, ja, die haben ja auch zu kämpfen.
eBay?
Ja, interessant, ne?
Ja.
Ich gar nicht gedacht.
Ja. Ich habe damals auch mein Mitsubishi Sapporo, den habe ich auch 2002 über eBay. Und damals war das wirklich so, da haben normale Menschen für ihre Oma das Auto bei eBay verkauft. Und das war nämlich so ein Ding aus erster Hand.
Ja.
Mitsubishi Sapporo GSR 2000, Baujahr 79.
Mit einer traumhaften Innenausstattung.
Ja, so wie Schottenrock. Also,
nee, da siehst du, dass das Ding für den US-Markt gebaut war.
Ja.
Daran siehst du.
Ja, also richtig Wolle war das, richtig?
Bei Amerika hieß der ja auch Dodge. Hieß der Colt?
Challenger. Nee, ein Challenger war das. Das war ein Challenger.
Das war ein Challenger, genau. Colt war der...
Ja.
Den gab es, den Mitsubishi Colt gab es auch als Dodge Colt, so ist es.
Ja, Mitsubishi Colt, genau.
Und der Sapporo war da der Challenger.
Das So ist es. Und deshalb, also eBay war damals ein tolles Mittel. Und ich weiß noch, wie meine Kollegen alle erstaunt waren. Ich habe gesagt, ich habe gerade ein Auto bei eBay gekauft, das war irgendwie 22.30 Uhr auf der Weihnachtsfeier. Da bin ich zu meinem Rechner gegangen, habe das mal eben gemacht, weiß ich noch.
Ja.
Und das war immer ganz cool, weil in der Regel hat man sich die Autos noch nie angeguckt. Das
Daimler langweilige Weihnachtsfeier. Weißt du, woanders bei der Weihnachtsfeier in so einer Firma, ne, da sitzen sie in der Ecke, haben BH auf dem Kopf und eine Flasche Glühwein in der Hand. Und beim Daimler geht man noch mal an den Rechner und er steigert ein Auto. Wie geil, oder?
So war man
mit. So ähnlich war das. Mhm.
Wir sind jetzt übrigens, wenn ich hier nochmal in die Briefe gucke, im Jahr 2003, weil ich das gerade sehe, da kam nämlich die Doppelkabine, die hier auch heute steht. T2B Doka.
Traum.
Erste Hand.
Tolles Auto.
Aus Bad Honnef. In Bad Honnef gekauft.
Die hatte noch DIN-Kennzeichen, ne?
Die hat DIN-Kennzeichen, ja. Und, ja, das musst seitdem... Das noch mal
ganz kurz erklären.
Sag mal, also, die Doppelkabine, die
das hat erkläre ich jetzt
die
nicht.
Hat doch einen heißen Motor, oder?
Verstanden.
Die hat doch einen heißen Motor, ne?
Bestimmt.
Okay, sag mir genau ab, wann wir schneiden sollen. Und erzähl die Geschichte ganz. Also ich habe mir die Doppelkabine eben angeguckt, war ganz erstaunt, als er damit kam.
Originalzustand, erster Lack.
Die kennt man doch.
Mega schön, ja, du sagst das, die kennt man doch. Ich kenne
also hier, wir haben ja Zuhörer auch außerhalb von Hamburg, ne?
Genau.
Deshalb kennt man die dann nicht. Also ich kenne die vom Rumfahren schon, kann ich die schon immer.
Genau.
Bevor ich überhaupt wusste, dass es Alex seine war.
Also,
Ich bin die letzten vier Winter nicht. Ansonsten bin ich die im Alltag durchgefahren, was man dem Auto nicht ansieht.
Ist der konserviert?
Ja, also du musst tierisch hinterher sein.
Okay. Es ist im Grunde the German Pickup, ne? Also wurde eigentlich, das ist eine Frage, wisst ihr ja bestimmt, gab es das Auto in Amerika als Doppelkabine Pickup?
Du konntest den kaufen in Amerika, aber wer den gekauft hat, weiß ich nicht.
Keiner.
Also Pritschen gibt es einigermaßen viele in den USA, aber Doppelkabine, die war hier ja auch, es war die seltenste Karosserievariante. Die war, glaube ich, auch nicht ganz günstig, weil die mussten ja hinten nochmal die zweite Sitzreihe samt Blech ranbauen, was im Werk deutlich mehr Aufwand war als bei der Pritsche.
Der Nutzwert ist ja gar nicht so groß, ne?
Ja, was halt gut ist, sechs Sitzplätze plus Ladefläche, die abgetrennt ist, wo du zur Not mit dem Gartenschlauch rüber kannst. Also was ich da alles schon transportiert
habe. Für mich ist die Doka der typische Wagen, wo
kommunal,
nicht kommunal, wo morgens auf dem Bau sechs Arbeiter rausspringen, hinten noch drei Sack Zement dabei haben.
Ja, genau.
Ja. Aber ich habe auch, also ich glaube, das war schon im Kommunalbereich, gab es das Auto auch.
Ja.
Ich finde den irgendwie, wenn man davor steht, ich finde die Proportionen bei dem Auto sehr, sehr ansprechend. Weil er einfach durch dieses, ich bin halb Bus und halb Pickup, eine super Kombination haben, die es woanders so auch nicht wirklich gibt.
Ja, also das Auto mit dem höchsten Nutzwert bei mir.
Ja. Super schön, ich finde ihn traumhaft optisch. Geil. Und weil er so geil authentisch ist, er hat so viele Details, bei denen man merkt, dass sie alt sind. Auch so in Würde gealterte Rücklichter, die halt nicht mehr so richtig kräftig Farbe haben. Aber man sieht es eben, sie sind halt alt.
Ja. Und es ist wirklich, wo ich selber sagen muss, absurd 17 Jahre, ne? Also ich habe damals gekauft auch und ich weiß schon, der war halt damals schon nicht ganz günstig, weil es ein gutes Auto war. Aber der hat irgendwie sowas gekostet wie, ich glaube, 2.500 Euro, vielleicht 3.000 Euro. Das war gerade die Umstellung.
Kannst heute eine Null ran.
Erster Hand. So. Die wussten schon so ein bisschen, was sie hatten. Na, das ist, die hast du damals auch nicht mehr gesehen. Und dann hatte ich mich aber entschieden, ich fahre den im Alltag und dachte damals mit so, nach 4 Jahren, vielleicht 6 Jahren musst du Schweller machen. So untenrum, ne, die üblichen 20 Zentimeter mit dem Bus einmal durchschweißen. Aber ach komm, ist so ein praktisches Auto, gehe ich ein. Kriegt halt einmal Schweller. Hat er bis heute nicht gekriegt.
Krass.
Weil er es nicht braucht oder weil du keinen Bock hattest?
Oder weil du 07 da dran hast.
oder 07. Hat er 07 da?
Nein,
der hat den DIN-Kennzeichen. Das ist wie, Fahrzeug ist ungeschweißt. Das ist immer die Frage, ist ungeschweißt, weil sie noch nicht dran waren oder muss nicht geschweißt werden?
Genau.
Ja. Hat sich das Leergewicht verändert?
Ja.
Ja, und in Amerika sind viele Autos ungeschweißt, weil die haben einfach was rübergeschmiert und dann ist es auch nicht geschmeißt.
Ja, nee, super Auto, mag ich auch sehr gerne. Wäre wahrscheinlich auch das letzte Auto, was ich weggeben würde, so gefühlt.
Dann fahr vorsichtig.
Ja. Und dann kam eigentlich erst wieder Bewegung mit der Ultima-Tankstelle vor 10 Jahren, wo wir dann da quasi einen Fuhrpark aufgebaut haben. Ich habe die jetzt mal mit aufgenommen, ne, weil das vornehmlich auch Fahrzeuge sind, die Jan und ich halt dann, ne, auch schon gemeinsam gekauft haben. Da war ich natürlich doll involviert. Der Abschlepper, den man kennt, also Opel Blitz Abschlepper, der an der Tanke steht.
Der auch funktioniert.
Der auch funktioniert. Das P2 Coupé, das Weiße, was leider jetzt von uns geht.
Ja.
Es ist also nicht machbar, ne?
Von uns, also an die Zuhörer, von uns gegangen wurde. Dem Alex ist da einfach mal so ein schlafender MX-5-Fahrer aufs Heck gebraten im Feierabendverkehr.
Ja.
Und hat den onduliert, den, ne?
Ja. Bis auf die Fahrertür sind alle Blechteile zerknittert. Und ja, das Dach ist nicht zerknittert, genau.
Ja, aber das ist krass.
Oh, das Dach ist nicht zerknittert? Okay, das könnte man vielleicht noch an was anderes anmachen.
Ja.
Er hat ja eine sehr schöne Dachform, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Genau, den bin ich ja lange Jahre als Firmenfahrzeug im Alltag gefahren. Der kam halt, ne, glaube ich, im ersten Jahr der Oldtimer-Tankstelle haben wir den gekauft. Den Abschlepper schon während der Baustellenphase, der musste schon auch auf der Baustelle mit ran. Und dann kam schon, den kennt fast leider keiner bisher, Opel Borgward Transporter B611. Den haben wir auch für die Tankstelle gekauft.
Hast du gerade Opel Borgward gesagt?
Nee, Entschuldigung, habe ich Opel gesagt? Nein, Borgward Transporter B611.
Geil, ein Borgward Transporter?
Ja.
Wie sieht denn das aus?
Ist ein 3,5 Tonner, also eine Klasse größer als VW-Bus.
So VW-LT-Größe.
LT-Größe, ja.
Ja.
Bin der Meinung, 61er Baujahr.
Kenne ich gar nicht.
Ja, ist, haben wir schon ewig, ist eigentlich komplett fertig, wie es immer so ist, nur die letzten 10% fehlen und wir schaffen es selber nicht und wir finden auch keinen, der es machen will.
Wie viel sind davon gebaut worden?
Pff, muss anders fragen, wie viel gibt es noch? Ich glaube, gebaut worden sind da schon welche von, die standen am Ende auch auf Halde und sind dann billig verramscht worden. Das Auto ist fast zum großen Teil zusammengeschraubt. Das Dach ist geschraubt zum Beispiel. Die ganzen Heckteile, also Kastenwagen ist es, Heckteile, alles geschraubt.
Habe ich gar kein Bild vor Augen.
Ich auch nicht.
Schmeiß das Telefon an, hol den Bild.
Krass, ja. Was ist da für ein Motor drin? Borgward Isabella, oder?
Genau, der Isabella-Motor, da ist jetzt ein TS-Motor drin. Da hat irgendwie einer mal einen TS-Motor reingegangen.
Oh, also ein Sporttransporter.
Sport-Benzintransporter.
Geil, was alles gibt, ne? Krass.
Ja, super Auto eigentlich, muss auch dringend arbeiten, weil es ist eigentlich ein praktisches Auto. Genau, der kam dann für die Tankstelle, dann kam, den gibt es auch noch, der B-Kadett, das F-Coupé, der rote, der auch bei uns noch fährt.
Schwedenauto, ne, glaube ich.
Schwedenauto, genau. Dann, das kriege ich jetzt nicht ganz zusammen, bei mir privat ging es dann wieder weiter mit so, was will man noch mal haben. Dann kommen wir wieder zu dem Autos, die beeindruckt haben. Also musste ein Uno Turbo MK1 cutlos wieder her.
Ja.
Das war ein halbwegs großer Aufriss. Das ist, warte mal, kurz überlegen, 87er Baujahr, den habe ich 2016 besorgt. Habe ich lange gesucht, musste ich auf Teneriffa kaufen.
Ja.
Transport im Container war, ist teurer als aus den USA.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich nicht ganz ohne.
Ja.
Wie ist das dann mit Versteuern?
Mhm.
Genau,
musst du verzollen.
Weil das ja kein, ist ja nicht Spanien.
Doch, ist Spanien, aber außerhalb der EU.
Vielleicht kann es mir irgendeiner noch mal erzählen. Ich war da auch hinterher. Ich musste den Einfuhr verzollen.
Ja,
das war zum Glück alles noch easy. Es ist ja EU. Die Kanaren sind zollfrei, aber das ist irgendwie, wenn die mir das in der Zollagentur richtig erklärt haben, nicht der Grund. Der Grund ist, dass das Fahrzeug sich über dem Seeweg wieder außerhalb der EU befunden hat.
Ja, ja. Und zwar sind die, ist wie Helgoland auch zum Beispiel. Ja. Helgoland ist ja eine Hochseeinsel.
Genau.
Und ist außerhalb der Hoheitsgewässer.
Ja.
Und genauso sind die Kanarischen Inseln sind außerhalb der europäischen Hoheitsgewässer. Die sind im Nichts.
Und es war nachweisbar, es ist ein deutsches Auto gewesen, ein Hamburger Auto, was da mal hingegangen ist in die Ferien, ins Ferienhaus und da dann lange Jahre in der Tiefgarage stand und nicht mehr gefahren wurde. Das heißt, der ist in Deutschland gekauft, war in Deutschland versteuert, war in Deutschland auch mit Mehrwertsteuer versteuert worden, ist dann da hingegangen. Das musste nicht versteuert werden, aber das Zurückholen musste versteuert werden.
Ja, dann ist das wahrscheinlich, ja, okay. Weil normalerweise ist es so, wenn du ein Auto kaufst und bringst das auf die Kanaren, kannst du dir die Steuern ja wiederholen.
Ich hatte den Fall auch schon mal. Ich habe einen Landcruiser verkauft. Der war auf Teneriffa zugelassen. Und das Blöde ist, dass die Leute, die ihn verkauft haben, den ich vorher in Teneriffa abgemeldet hatten. Hm. Das heißt, das Auto stand hier, war auf Teneriffa noch zugelassen, musste jetzt in Teneriffa abgemeldet werden und dann theoretisch müsste eigentlich der Käufer oder der Besitzer hier selber eine Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung machen, weil er die Karre gar nicht verzollt hatte.
Ja.
Und der Wagen ist im Zollamt Münster mit 2, 3 zugekniffenen Augen nachverzollt worden hinterher. Das war eine richtige Scheißgeschichte. Und da ging es nämlich darum, den hatte jemand gekauft, der auf Mallorca ein Haus hatte. Und er hat überlegt, das Ding mit nach Mallorca zu nehmen. Und selbst das wäre ein Problem gewesen, auch mit der Teneriffa-Zulassung. Weil selbst innerhalb Spaniens das wohl irgendwie... Ne?
Ich weiß auch, dass der Uno-Turbo stand hier auch ziemlich lange im Zoll, weil irgendwie denen das auch ganz dubios vorkommt, dass irgendwie so ein Auto irgendjemand da kauft für 600 € oder 800 € oder was das war, dann irgendwie 2.500 € für den Transport ausgibt mit Zoll. Warum? Also ich will nicht wissen, weil wie viele Zollhunde in diesem Monotoro drin waren. Die haben es wahrscheinlich bis heute nicht kapiert.
Schräg, ne? Wir mussten sie ja nicht. Du hast ja Spaß mit dem Uno-Turbo.
Ja, genau. Das ist das Auto, also auch eins der Autos, wo ich sagen würde, das würde ich auch nie wieder verkaufen. Das ist Kracher.
Den hast du auch noch.
Den habe ich noch.
Und ja. Alex hat, aber hast du den nicht vorher gekauft, die Fulvia?
Ich glaube, ich habe sie vorher gekauft. Ich habe sie hier auch auf der Liste.
Ja, hast du. Und genau. Zwar 2015.
Wann bist du umgezogen?
2015. Alex hat mal ein Auto in der Garage 11 gekauft.
Ich habe das letzte Auto aus der alten Garage 11 gekauft.
Das allerletzte Auto. Und zwar, das Geilste war der Abtransport. Also die alte Garage 11 wurde geräumt. Und ich hatte ewig diese Fulvia GT-Limousine da stehen. Die gehörte Hans Kroll hier, dem alten Sattlermeister. Das Ding wollte kein Mensch haben. Und Hans hat sich auch gar nicht mehr gekümmert. Und die Karre stand und stand und stand und stand und stand. Da waren jetzt inzwischen aber, jetzt waren mal wieder die Bremsen fest, also hätte man was machen sollen. Und Alex wollte das Auto haben. So, und Alex hat das Auto gekauft. Und die ganze Garage war leergeräumt. Nur diese Fulvia steht noch drin. Ich habe noch die Bilder. Und dann, okay, die alte Garage 11 war ja 2 Etagen unter der Erde. Ein Auto mit festen Bremsen, 2 Etagen unter der Erde wegzuholen. Gut, muss man irgendwie einen Abschleppwagen, kommt der schlechter runter. Ja, aber da hast du nicht mit Alex gerechnet. Alex ist gekommen mit einem VW-Bus. VW-Bus war das, ne? Mit einem Hänger hinten dran. Ist mit dem Hänger runter, 2 Etagen unter die Erde. Hat die Fulvia aufgeladen, ist hochgefahren. Und das Aufladen, die hat sich gewehrt mit ihren festen Bremsen. Also so. Irgendwann war sie auf dem Hänger. Und haben wir das vorher überhaupt ausgemessen? Es war auf jeden Fall auf den Bildern, wenn die Fulvia dann auf dem Hänger steht in der Tiefgarage, ist sie dann ja auch so hoch wie ein SUV. Das war knapp.
Oha.
Also das war knapp, aber ich habe noch die Bilder. Das war das allerletzte Auto, was die alte Garage 11 verlassen hat. Und Alex hat die bis heute.
Ja, schönes Auto.
Ja.
Stark.
Genau.
Eine graue Fulvia GT.
Die habe ich auch noch.
Also übrigens, alles Fulvia GT ist eine Zwischenserie zwischen erster und zweiter Serie. Schon mit einem fetten Motor, schon mit 90 PS.
Ja, alles, was wir jetzt besprechen, also ab dem Abschlepper, ist noch da. Bis auf das Coupé, was jetzt ja leider gegen meinen Willen gehen muss, weil es einfach zu krumm ist.
Das ist echt schade, weil das Auto war auch ein Hammer.
Genau,
die Fulvia. Ja, vor allem, weil irgendwie dieses Auto verbindet man natürlich sehr stark auch mit der Ultramar-Tankstelle, ne? Weil es auf vielen Bildern drauf ist und, also ich will nicht auf die Tränendrüse drücken, aber sowas ist halt leider dann irgendwie gefühlt unwiederbringlich, ne?
Das ist richtig, aber ich finde, Alex hat einen würdigen Nachfolger gefunden.
Das stimmt. Ganz am Ende erzähle ich's.
Achso, okay.
Genau. Es kommt noch was. Also, die Fulvia haben wir, genau. Wir haben den Uno Turbo haben wir. Vespa GS3, deutsches Modell.
Also kein Auto, ne? Was ist so ein Zweirad, ne?
Ist so ein, hat nur 2 Räder.
Ja.
Also ja, eine Vespa, okay. Eine GS3, wer sie kennt.
Ja.
Deutsches Modell. Dann können wir die zweite Zweirad auch gleich abhaken. Eine Wiatka, erste Serie.
Wie? Vias?
Wiatka.
Wiatka, aus welchem Land?
Rate mal.
Wiatka, klingt russisch.
Richtig, UdSSR.
Echt? Und ist das ein Roller auch, oder?
Genau, es ist eine illegale Vespa-Kopie aus den 60ern aus der UdSSR.
Ach, cool.
Wiatka.
Wiatka, steht bei uns an der Tanke.
Warum ist haben sie es im nicht Grunde noch seltener als eine Vespa wahrscheinlich, oder? oder?
Ja, von der Stückzahl auf jeden Fall. Vor allem die erste Serie ist ziemlich selten. Ja.
Okay, cool.
Haben die ohne Lizenz, also es gibt ja Lizenzbauten mit Moto Vespa und Douglas und was es da so gibt, aber das ist eine illegale Kopie, da also sieht auch alles nur so aus, also es passen keine Teile, es ist alles anders. Die haben anscheinend sich auf irgendeinem Wege entweder Fotos besorgt von einer Vespa oder eine Vespa entführt in die UdSSR und die nachgebaut. Es soll was Ähnliches auch mit der Ape geben übrigens. Es soll eine Sowjet-Ape geben. Ach, eine Ape habe ich übrigens auch noch, stimmt. Habe ich aber hier auch noch auf der Zelle. Ah, ja. Eine Ape AD1. Fährt auch leider nicht, ist leider auch komplett auseinandergenommen, auch eines dieser Projekte.
Was lange nicht fertig wird.
Aber habe ich auch noch. Auch in Italien gekauft. Auch über eBay in Italien gekauft.
Komm, jetzt erzähl, dass du damit auch auf eigener Achse über die Alpen bis gefahren bist.
Nee, das nicht. Aber ganz lustig, Sprinter geliehen, hier bei der Autovermietung, glaube ich, war das, hingefahren. Nein. Der passt so schmatzend in den Sprinter rein, die Ape rückwärts. Noch eine VWB, ein Roller, also eine Vespa noch gekauft, um die Fahrt zu finanzieren. Und dann haben wir unter der Ape quasi geschlafen. Also irgendwie noch ein paar Tage Italien mit drangehängt, wenn man schon mal in Süditalien ist. Und dann mit dem Schlafsack und Isomatte halt zwischen Sprinter und Ape geschlafen.
Ja.
Ja, war gut. Eine Woche Italien-Urlaub samt Fahrzeugkauf.
Geil.
Abenteuerreise.
Abenteuerreise, genau. Jetzt haben wir die Zweiräder auch abgehabt. Beziehungsweise ein Zweirad habe ich vergessen. Eine Husqvarna bin ich mal ein paar Jahre lang gefahren.
Also eine Enduro.
Enduro, ja. Eine TE410.
Das Husqvarna ist finnländisch, oder? Oder schwedisch?
Schwedisch.
Schwedisch.
Ja. Geile Marke an sich, ne? Geile Marke mittlerweile.
Ich bin nur von Husqvarna, kenne ich nur Kettensägen.
Ja, aber gibt es ja mittlerweile viel und ist eine geile Marke. Das
ist Kettensägen. Das ist eine geile Marke. Ja. Wobei, die Motorradsparte ist ja verkauft. Genau, die haben mit denen nichts mehr zu tun.
Kettensägen-Massaker.
Jetzt muss ich gucken, Husqvarna. Was haben wir noch nicht gehabt? Wir haben noch nicht, den Duck haben wir noch nicht gehabt. Genau. Was? Ich habe noch einen Duck. GMC DUKD.
Ach, du ahnst es nicht. Ja, da hab ich dich mal getroffen.
Den hast du mal gesehen, ne?
Ja, an der Ultramar-Tankstelle.
Ja, genau.
Leute, das glaubt ihr nicht. Das ist ein Schwimmfahrzeug.
Ah, das Ding, ist deiner?
Das Ding ist so
groß. Das Ding ist deiner?
Das Ding ist so groß wie ein Omnibus.
Das Ding ist so...
Ist das nicht so ein Teil, wo die Alliierten mit in der Normandie gelandet sind?
Nee, das war da.
Ja, also die sind...
Doch.
Naja. Die sind nur für den Zweiten Weltkrieg gebaut und erfunden worden im Endeffekt. Und das ist genau für den Fall gebaut worden, dass du halt quasi nach den Landungsbooten wurde damit das Material an den Strand gefahren von den Schiffen. Also die haben halt Außenboards an den Schiffen sind die rangefahren. Da ist das Material dann reingekrannt worden, an den Strand gefahren worden und vom Strand die Verletzten oder Toten zurück. So. Das war so der erste Einsatz Normandie, beziehungsweise meiner ist über Italien reingekommen, über Italien-Invasion. Ist
abgetrieben.
Vom Atlantik ins Mittelmeer. Ja. Um Gibraltar rum. So.
Und im Pazifik haben sie die viel benutzt, auch Pazifikkrieg, Zweiter Weltkrieg dort, für die ganzen Inseln. Und auch hier dann in Deutschland, um über die großen Flüsse zu kommen.
Ist das gleiche Ding? Jetzt muss ich mal fragen, wie Manosakis in der einen Folge kaufen oder gekauft hat.
Das gelbe Ding, wo er keine Ahnung hatte.
Ja, wo das Ding einfach nur gar nichts war. Also nie wieder schwimmen wird im Grunde.
Ja, beziehungsweise, oder du schweißt, weiß ich, wie viel Quadratmeter Blech wieder ein, weil die Dinger sind... Basis ist halt der 2,5 Tonner Standard-LKW der Armee gewesen aus den 40ern, GMC.
Tolle Idee.
Genau.
Tolle Idee.
Haben den Rahmen genommen, Motor drin, Getriebe, Antrieb, alles drin. Und darum haben die halt einfach eine Blechhülle geschweißt, die dann verstärkt wurde und dann schwamm.
Die ja insgesamt schon also viele Komplikationen hat. Also mal was anderes. Wann war das Auto das letzte Mal im Wasser?
Letzte Woche,
nee, ich war dieses Jahr, wie es dann immer so ist, dieses Jahr war ich noch nicht in der Woche in der Elbe, aber ich war selber mit dem schon
in der schwimmt?
Im Hauptstrom. Ja, der schwimmt.
Der ist zugelassen, der hat ein Bootskennzeichen auch.
Ja, der hat ein Bootskennzeichen
auch. Ja, klar, kann man ja alles machen.
Ja,
der schwimmt. Der läuft, das geht?
Ja, es geht.
Was hätten wir sonst gelesen, wenn das schiefgegangen wäre? Hätte in der Mopo gestanden. Ja, zack, ja. Nee, Besitzer der Oldtimer-Tankstelle läuft cool. ab.
Blubbt. Fotos cool. vor der Elbphilharmonie.
Ich stand davor, und als ich mal bei dir war bei der Tankstelle, ich stand davor, ich wusste nicht, dass es deiner ist, und dachte, okay, der zieht ja alle Blicke auf sich. Ist ja wie so ein Mega-Magnet, weil alle davor stehen und sagen, was ist das? Und es sieht ja auch nicht aus wie irgendwas Ernsthaftes, weil es ist halt völlig funktional, aber es sieht halt aus wie so ein, keine Ahnung, wie ein Container mit Rädern. Also ja. irgendwie ganz krass.
Ja. Geil. Aber was ich cool finde, der sieht aus wie irgendwas, aber du kommst nicht darauf, dass das schon so alt ist.
Das stimmt.
Weil
deshalb habe ich eben gerade gesagt,
Mensch, zweiter Weltkrieg. Es ist irgendwie zeitlos. Es könnte irgendwie noch sein, dass irgendwo in Südchina oder in Taiwan ein paar Jungs mit ein paar Metern Blech so ein Ding bauen. Dann sieht es auch so aus. Das ist irgendwie, du stehst davor und siehst es, wenn du dann hörst, was, aus den 40er Jahren? Nee, das kann nicht sein. Das ist krass. Das finde ich krass.
Also die Story ist, ja. Das ist schon, wenn man sich überlegt, dass die, also A, sind die halt nur dafür gebaut worden, ne, um die Nazis zu besiegen. B, ist das Ding wirklich von Amerika rübergeschifft worden und dann irgendwo für Italien ins Wasser geschmissen worden, um dann da das erste Mal an Land zu fahren. Mhm. Das ist schon ein bisschen imposant. Also ne, diese Story und dann, was hat er schon gesehen? Ne?
Genau, also, das ist nämlich genau das. Wenn du jetzt auf die mit dem Auto auf die Elbe gehen würdest und sagst, okay, heute ist ein Tag, ist nicht viel Wellengang, probieren wir mal aus. Die konnten sich nicht aussuchen, ob viel Wellengang war oder nicht. Und ich glaube, das war damals schon ein Abenteuer, in dem Ding dann vom großen Boot bis an Land. Weil richtig toll zu manövrieren ist das Ding nicht.
Und es geht. Also es ist wendiger, als man denkt. Es gibt bei YouTube gibt's den Ausbildungsfilm und den Vorstellungsfilm der US Army bzw. Navy, wie sie die Dinger vorstellen und auch fahren. Und da sind Sequenzen dabei, wo die wirklich durch dollen Seegang fahren, auch durch dollen Surf fahren, und die machen schon so, also 2 Meter Welle kannst du mit den Dingern machen. Das ist Wahnsinn. Beeindruckend. Du kannst vorne nochmal so ein Blech hochstellen, dass du nochmal quasi mehr Wellen brechen kannst. Ja. Aber die sind zum Üben im Atlantik oder im Pazifik da an den Strand genagelt, Wahnsinn. Bei richtig Welle. Es gibt auch Fotos, wo so ein Ding mal umkippt in der Brandung, bei großer Brandung. Hm. Das Ding dann einfach flupp
weg. Naja.
Ja, ich meine, Wahnsinn. Das sind ja auch genau wie die Jeeps damals. Die sind ja gebaut worden, um ein paar Tage zu funktionieren. Also die Halbwertszeit von so einem Fahrzeug sind ein paar Tage gewesen.
Deshalb ist es halt stark, wenn so ein Auto überlebt hat. In Anführungsstrichen Auto, weil so richtig Auto ist es ja nicht, sondern Amphibienfahrzeug. Ja. Was fährt der so? 50, 60 km/h? Kriegt man das hin?
Nee, ein bisschen mehr.
Tatsächlich?
Ja, so 70 schaffst du mit dem. Boah. Ja.
Okay, ja, mit dem Auto kann man sich aber im Verkehr rechnen.
Was hat denn der für eine Motorisierung?
Der 6-Zylinder-Reihen-Benziner hat er drin, den 92 Cubic Inch, den
Flathead. Was hat der, 100 PS so?
Ja, 95.
Ja. 95 aber Drehmoment PS. Und läuft, ja.
Drehmoment und läuft, genau.
Ja. Und die Luft kriegt er wo? Hat er dann irgendwie so Schnorchel oben oder wie?
Nee, das ist ja, der ist ja nach oben hin offen. Also
der zieht den aus dem Raum quasi.
Genau.
Okay.
Mhm. Ja.
Krasses Teil, ne?
Stark, ja, das ist Wahnsinn.
Ja. War so ein Traum, so. Also die Grundidee war mal, eigentlich war es so mit, ne, man ist hier in Hamburg und hat irgendwie kein eigenes Boot, was ja irgendwie Quatsch ist. Mhm. Warum hat man kein eigenes Boot?
Wenn jeder ein eigenes Boot hätte, wir haben hier 1,5 Millionen Einwohner.
Ja, was ist denn? Ich denke mal, Leute von außerhalb könnte ich schon die Frage stellen. Ne? Du hättest die Möglichkeit. So, und bei mir war dann einfach der Gedanke, ja, wie oft kommst du im Jahr dazu, das Ding dann zu benutzen? So, also A, Trailer und dann immer ins Wasser ist irgendwie auch blöd. Liegeplatz macht irgendwie keinen Sinn. Irgendwie, also Amphibienfahrzeug liegt ja auf der Hand.
Dann guckt man halt, ich weiß nicht, wie du das letzte Mal so erklärt hast.
Nee, vor allen Dingen beim Erklären, man könnte sagen, okay, da kauft man sich so ein kleines, hier so ein Ranger hier aus den 80er Jahren, mit so einem Ford Granada.
Ja, kann man machen, aber da kannst du auf der Alster mitfahren und nicht auf der Elbe, wo du ein bisschen Wellengang hast und auch ein bisschen Strömung hast. Weil fahr mal mit so einem Amphicar oder mit so einem Amphi-Ranger, fährst du in die Alster. Die Alster darfst du aber nicht.
Okay.
So, also musst du was her, was ein bisschen seegängig ist. Da bleibt dann nicht mehr allzu viel übrig.
So geil.
Und dann ist das Ding halt auch einfach faszinierend.
Wo hast du den denn gefunden?
Wo findet man
wo
das
hast du den
genau?
gefunden?
Genau. In mobile.de? Oder in eBay?
Nee, es war ein bisschen komplizierter. Ja, bei einem Sammler in den Niederlanden.
Okay.
Bei einem, also es gibt ja diese, das ist ja, da können wir theoretisch eine eigene Sendung mitfüllen.
Das war bestimmt
also Zweiter Weltkriegssammlerei, eine Army-Sammlerei, ist ja eine komplett eigene Szene, die auch krass umtriebig ist, wenn du da guckst, was die für Veranstaltungen machen, mit wie vielen Fahrzeugen die Veranstaltungen machen, was überall irgendwo in England und in Frankreich noch so rumsteht. Also bei einem Armeesammler aus den Niederlanden, wo ich auch nach langer Zeit das erste Mal wieder baff in der Industriehalle stand, was man so alles haben kann. Wenn dann draußen schon irgendwie zwei Sherman-Wracks liegen, wo du weißt, in etwa weißt, was sowas wert ist. Der hat sich entschieden, alles zu verkaufen, was nicht gepanzert ist.
So, geil, der rangeht zum Beispiel.
Das ist, ja. Ich, genau, der, und er hat es auch ausprobiert vorher.
So. Also, der hat irgendwas bei, ich würde mal sagen, irgendwas bei 40 Fahrzeuge gehabt.
Ich verkaufe alles, was
und, gepanzert ist. Und halt viel gepanzert. Der hat auch eine Flak da stehen gehabt. Und
Alex, du darfst nur nicht auf dich schießen lassen. Sonst kann das alles, kann fahren, kann schwimmen, aber ist nicht gepanzert, nur dass du es weißt.
Genau. Und ist,
deshalb verkaufe ich das auch.
Und nur, also hat englische Armee und amerikanische Armee, also nur Gewinnerfahrzeuge gehabt.
Gewinnerfahrzeuge! Ey, das ist eine andere Welt, ey.
Und hatte zwei Ducks. Hatte zwei davon sogar. Also hat zwei gehabt und war erstmal so, er verkauft erstmal nur den schlechteren. Aber der Markt ist halt nicht so groß. Also
nee, ist klar.
Ich habe mir in England eins angucken lassen, ich bin nicht selber rüber. Das Ding war Kernschrott, das war in etwa so das, was sich der Militärhändler da aus dem Westerwald hat andrehen lassen.
Ja.
Die sind halt, irgendwann sind die nicht mehr restaurierbar, außer du sagst halt, du machst alles neu, sprich alles ab und Rahmen freilegen. Und dann hast du halt wie immer ein neues Fahrzeug, was nur so aussieht, als wenn es alt wäre. Und das ist irgendwie ja nicht so mein
Faden. Jetzt eine Restaurierung ist eine Annäherung ans Original.
Genau. Jetzt mal zwei Fragen dazu. Also das eine ist, das Auto ist zugelassen?
Ja.
Okay. Ich meine, gut, ich brauche dich jetzt nicht fragen, wie der TÜV-Prüfer geguckt hat. Aber
also, nee, das war wirklich ober-mega korrekt.
Weil das glaube ich alles. Genau. Das ist ja alles möglich. Nee, was ist bei dem Auto, bin ich mir auch sicher, alles möglich.
Zum Mitbewerber trotzdem, gegangen.
Trotzdem, der steht ja trotzdem davor. Der steht ja trotzdem davor.
Ja.
Und egal, wie gut der ist, der hat so ein Ding noch nie in echt gesehen.
Das stimmt.
So, und dann sagt er sich, warte mal. Also er hat er dies, dann hat er das, dann hat er jenes.
Ja.
Ein paar Sachen muss er ja schon haben.
So, Herr Piacek, wo ist denn der Warnblinkschalter?
Genau.
Habe ich nachgerüstet.
Was ist mit Scheibenwischwasch?
Was ist mit Scheibenwischwasch?
Ja, hallo. Strafst du das Fahrzeug?
Ja, es war, hat auch so ein paar Ausnahmegenehmigungen, weil lichttechnisch da alles ein bisschen höher liegt, als eigentlich müsste.
10 Meter über dem Boden.
Genau, dann gibt es natürlich die Bootsbeleuchtung ist auch mit verbaut. So, das muss man dann auch nochmal gerade rücken, dass das auch geht. Und also ein bisschen was war.
Und als du ihn dann bekommen hast, dann bist du ja irgendwann das erste Mal damit ins Wasser gefahren. Oder habt ihr das noch in den Niederlanden ausprobiert?
Nee, klar, dass der war nur bedingt fahrbereit. Also der stand da zu lange und der musste dann hier einmal technisch nochmal auf links.
Das heißt, du bist hier nicht auf eigene Achse hergefahren, sondern musstest das Ding auf einem
Tieflader.
Einem Tieflader.
Ja, auch auf eigene Achse. Du musst ja eine Woche Urlaub nehmen, wenn du dann abholst.
Ja, danach bist du wahrscheinlich auch, keine Ahnung,
musst du
therapiert
jetzt zweimal
werden.
Ja,
das ist ja also du musst dich schon, wenn du den im Straßenverkehr fährst, schon extrem konzentrieren.
Ja, klar,
wie lang ist Wahnsinn. Der?
9,5 Meter.
Auch zur Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer.
Genau,
zur Sicherheit. Weil das Ding frisst ja alles auf. Also dazu muss er nicht gepanzert sein.
Ja, aber ich nicht gepanzert. Oh, die kann nur schießen, Aber gepanzert ist sie nicht.
Ja.
Stark, echt stark. Kann nur
schießen.
Ja.
Ja.
Geiles Ding. Also.
Hat der auch gepanzerte Wohnwagen, der Holländer? Schwarze Schrift auf gelbem Grund. Fahr mit Abstand, bleib gesund.
Ja, das könnte
das für man unsere holländischen Zuhörer. Die verstehen das
schon. Das ist ja echt stark. Gut, das ist natürlich ein mega Highlight. Das kann man ja kaum toppen.
Das kann man kaum toppen. Das ist krass.
Ja, ist ein gutes Auto.
Ja.
Wahnsinn. Und richtiges Cabriolet, ne?
Richtiges Cabriolet.
Richtiges Cabriolet.
Und eins der wenigen Cabriolets ohne Türen.
Hat die ein Dach?
Hat die ein Dach. Hat eine kleine Persenning und noch hinten Plane und Spiegel, oben den ganzen Laderaum auch nochmal abzublechen.
Und das war auch dabei, oder wie?
Das war dabei, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Unglaublich.
Und halt wirklich auch zu 95% würde ich mal sagen, im Originalblech. Das Ding ist irgendwie mal gesandstrahlt worden und hat mal irgendwie mittelmäßig Farbe gekriegt. Aber
ja, klar, es ist gesandstrahlt worden, wie es an Sandstrand angespült worden ist. Es ist gesandstrahlt worden bei Sea.
Ja, war stark. Das ist echt stark. Das ist wow, das will ich, das Spektakel, also da gucke ich gerne mal vom Land aus, wie du mit dem Ding.
Ja, aber um eben deine Frage von vorhin zu beantworten, die wir nicht übergehen wollen, das erste Mal im Wasser war in Hamburg. Mhm. Das erste Mal Wasser war dann schon mit, okay, wir probieren mal, also auf die Slipanlage rauf, Handbremse ziehen und gucken, was passiert.
Mhm. Klar.
Saufen wir ab oder nicht?
Ja, sprudelt es irgendwo so.
Ja, genau. Genau.
Hat es dann auch so und dann nachgebessert wieder rein, oh, kam noch doch nochmal was, wieder raus, nochmal nachgebessert, dann war es dicht. Hat auch zwei große Lenzpumpen, also kann ruhig auch ein bisschen was reinkommen, aber der Anspruch sollte schon sein, es kommt nichts rein.
Ja, gut, klar, das willst du ja gar nicht. Ich meine, am Ende ist das ja immer das Komische, auf dem Wasser sieht das in der Hand immer so nah aus, aber ist doch noch weit entfernt.
Ja, es war auch eine Herausforderung für unsere Autoversicherer.
Ja, das ist geil. Ja, das ist klar. Natürlich. Ich schicke Ihnen mein Bild. Und dann, ja, wo ist denn das Auto? Wo ist denn das Auto?
Hallo,
ja.
Hallo. Kann das bei OCC mit meiner Sammlungsversicherung?
Ja. Ist es. Die haben es hingekriegt.
Was haben Sie denn, Jan Dack? Was?
Darf ich, oder was? Ich wollte ja vor allen Dingen halt auch eine Vollkasko auf dem Wasser haben. Das war nicht ganz trivial.
Ja gut, sorry, ja, das ist übrigens ja schon wichtig alles. Also,
ich stelle vor, der nimmt hier so eine Elbfähre gerade, die Vorfahrt.
Ja, oder so ein Container und so ein Container. Ja. Was dann in den Elbvororten anlandet.
Das hätten wir dann auch in der Mopo gelesen.
Und rein rechtlich ist es auch noch nicht so ganz geklärt, ab welchem Moment denn das Wasserfahrzeug zum Straßenfahrzeug wird und umgekehrt. Es gibt ja so Sachen, die kannst du nicht lösen.
Die werden dann gelöst im Ernstfall, den wollen wir aber gar nicht haben.
Genau. Ja.
Da bewegt sich aber jetzt, also die Räder und so weiter, wenn das Ding im Wasser ist, bewegt sich nichts hydraulisch rein oder so, ne? Also nee. Da bewegt sich nichts, ne?
Okay. Die Räder bleiben stehen, einfach da, wo sie sind, nur dass die nicht mehr angetrieben werden.
Da muss man ja auch richtig, also da muss man schon irgendwie ein Auge dafür haben, dass man alles vernünftig fettet, dass man überall weiß, wo, wie, was, damit das danach auch wieder funktioniert. Ich meine, das war ein Wasser, ne?
Also. Ja, das Ding hat irgendwie irgendwas bei 80 Schmiernebeln, würde ich mal tippen. Ja, Wahnsinn. Und musste dann natürlich irgendwie ein wasserbeständiges, also seewasserfestes Schmierfett nehmen. Ja. Solche Sachen tauchen dann auf.
Ja, ist klar. Das ist nicht ganz unaufwendig. Und vor allem, da gibt es ja auch nicht so viele, die dir das erklären können, weil das ist ja auch nichts, was in der Schifffahrt vorkommt wiederum. Da muss man sich schon, glaube ich, richtig reinfuchsen. Das
muss ich dir selber erklären irgendwann.
Ja. Ja.
Toll. Also, wenn ihr ein Schwimmfahrzeug habt und wollt das Straßen zugelassen haben, Ansprechpartner und wer sich wirklich gut auskennt, ist Alex.
Und das Gute ist, Hamburg hat einen Hafen. Also ihr könnt auf dem Seeweg zu ihm kommen.
Ihr könnt im Seeweg anreisen. Der ist sogar, es gibt so zwei, drei Hafenarme. Der Alex kann auch von Land aus gucken. Ne? Ist ja nicht weit von der Oldtimer-Tankstelle. Ja. Gibt es da so einen kleinen Sportboothafen. Da guckt er, macht die Prüfung von oben.
Ja, jetzt, ne? Ja, Alex, das ist das nächste Projekt. Steht in Rotenburgs Ort nicht noch dieser alte Kran?
Ja.
Okay.
Ja, Mensch, Alex, sind wir am Ende, oder?
Naja, wir schließen. Nee. Doch, was hast
du? Das neueste
Erwerbung. Das neueste Kraftfahrzeug.
Ja.
Opel P2 Lieferwagen in der seltenen Dänemark-Ausführung als Van-Kombi.
Sehr geil. Und? Ich hab's mir schon erklären lassen. Hat nämlich eine Besonderheit.
Genau, hat.
Mega cool.
In Dänemark, also, der deutsche Lieferwagen hatte einfach hinter den Sitzen fing die Ladefläche an. Der dänische Lieferwagen als Kombi hat eine zweite Sitzreihe, die du umklappen kannst und erst dann ist Ladefläche. Hat aber die Seiten beblecht. Weil Dänemark hat ja immer noch eine Einfuhrsteuer auf Pkw, auf Fahrzeuge.
Und so gilt halt.
Genau, die bin ich der Meinung auch heute noch bei 200% liegt.
Ja.
Das gilt aber nur für Pkw, nicht für Nutzfahrzeuge. Und Nutzfahrzeuge, ich kenne den Steuersatz nicht, sind halt deutlich günstiger einzuführen und auch deutlich günstiger zu betreiben. Also konntest du dir das Fahrzeug als Nutzfahrzeug kaufen und ich glaube, nach 6 Jahren war da quasi dann das abgeschrieben, die Steuerlast war runter und dann konntest du den umrüsten zum Caravan, also zum Kombi.
Mhm.
da lagen schon die Seitenscheiben mit dabei. Das heißt, du musstest dann nur genau die Seitentafeln aufschneiden und die Seitenscheiben montieren und durftest da den dann legal zum Kombi machen.
Also du musstest eigentlich nur die Serienfertigung vollenden.
Genau, was bei dem Modell jetzt zum Glück nie passiert ist, weil das irgendwie immer ein Gewerbetreibender genutzt hat, auch ein Ersthandauto, ist da nicht passiert. Deswegen hat er noch die geschlossenen Seiten.
Ich habe den schon gesehen, der ist sehr charmant. Ich bin ja gar, mache ja kein Hehl draus, 60er Jahre ist nicht so mein Thema irgendwie, aber ein charmantes Auto. Und der stand da vor der Oldtimer-Tanke, wo immer sein Coupé stand. Passt wie Faust aufs Auge dahin. Mega.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe das Bild ja auch gesehen. Ist richtig, gilt der Aufruf noch? Also der Aufruf mal ein paar Entwürfe klassischer.
Genau.
Sag's mal, wie du
es Fahrzeugbeschriftung.
Möchtest. Genau.
Also wir haben den Entschluss gefasst, wir wollen den eigentlich beschriften, passend zu unserer Firma, aber es ist nicht so ganz trivial, wie man das umsetzt und was darauf kommt.
Nichts Geklebtes natürlich, sondern das was Lackiertes?
Nein, bist du verrückt?
Was?
Nicht lackieren, das ist wahnsinnig. Kleben. Ich würde...
Jetzt kommt.
Ihr habt ja kein Bild vor Augen, aber ich würde diese... Du hast ja oben, der Wagen ist ja in so einem Blauton mit einem weißen Dach. Und ich würde diese Seitenfläche, wo die Werbung wäre oder sein könnte, die würde ich auch, das würde ich in einer riesen Weiß, also würde ich weiß machen auch. Und auf diesem weißen Hintergrund würde ich dieses originale Logo, was überall drauf ist, von der Oldtimer-Tankstelle drauf machen. So eins zu eins durchführen.
Das
ich bin ja ein großer Freund von durchziehen, immer durchziehen. Wenn du ein Logo hast, also ganz, ganz strikt und nicht mit Entwürfen irgendwie zu schwanken oder so.
Ich finde den Gasolinschriftzug natürlich auch irgendwie ganz, ganz sexy. Wieso?
Ist aber nicht Gasolin, ist Untermatanstelle.
Ja, es ist. Ja, war aber mal.
Die große Kunst ist einfach, was wirklich ganz, ganz schwer ist, dass es, wir wollen ja eigentlich, dass es so aussieht, als wenn es damals beschriftet worden wäre.
Genau,
und da vielleicht schon ein bisschen worn. So, ne?
Es ist interessanterweise nicht nur die Begrifflichkeit, die du nutzt, sondern es ist wirklich
die Art und Weise.
Der Entwurf. Ja, ne? Auch der Satz, die Typo. Also die große Kunst ist wirklich, es nicht retro aussehen zu lassen, sondern original aussehen zu lassen. Dass irgendjemand als Dritter denkt im ersten Blick, der Ahnung hat auch, der nicht irgendwie ein bisschen Ahnung guckt und sagt, oh krass, ist... Und nicht sicher ist das Original oder ist das jetzt gefertigt?
Und dann geht Kleben schon nicht mehr.
Und das ist richtig schwer, diese Ästhetik hinzukriegen, die den damals in den 60ern halt mit dem Handpinsel so von der Hand ging. Und da bist du zu irgendeinem Beschrifter gefahren, hier schreib mal Tischlerei Hödi-Dödi drauf. Und dann war das zwei Tage später fertig, mit der Hand geschrieben, aus der kurzen Skizze heraus. Und es sieht halt heute so aus, es ist alt. Bloß wenn du heute zum Fahrzeugbeschrifter gehst, geht das nicht?
Nee, der hat diese Typografie nicht mehr in den Händen.
Und selbst wir oder auch befreundete Grafiker, das ist eine richtig große Kunst, dass das halt nicht so einen Retro-Effekt hat, sondern den Effekt erzeugt, das könnte alt sein oder ist das nicht alt? Schwer. Mhm.
Ja, dazu muss man ja halt sagen, dass natürlich die Oldtimer-Tankstelle extrem nicht nur authentisch ist. Das ist nämlich keine Tankstelle, die jetzt irgendwie gebaut wurde vor 10 Jahren, um dort das ganze Thema zu betreiben. Sondern wenn ich mich nicht irre, ist es zumindest in Hamburg, ich weiß nicht, ob in Deutschland weit, sie steht unter Denkmalschutz, ist richtig?
Richtig, genau.
Ja. Genau. Eine der ersten Tankstellen, die unter Denkmalschutz gestellt wurden, ist das auch, stimmt das?
Nee, ja, das ist nicht so ganz richtig.
Also in Hamburg schon, ne?
Nee, also es ist ein bisschen... Wenn du es genau wissen möchtest, ist es ein bisschen komplexer.
Okay.
Vor 10 Jahren ist in Hamburg das Denkmalschutzgesetz geändert worden. Vorher gab es Denkmäler auf 2 Stufen. Es gab erkannte und anerkannte Denkmäler. Und es gab eine Liste mit erkannten Denkmälern. Und das war sozusagen die Vorstufe. Und dann sind die irgendwann geadelt worden, in Anführungsstrichen, und sind anerkannte Denkmäler geworden. Die Liste war immer noch kleiner. Du bist halt quasi von einem Denkmalvorschlag erstmal aufgenommen worden. Ja, wir erkennen das an und dann wurde es nochmal geprüft. Das war so ein mehrstufiges Verfahren, was es fast nur in Hamburg gab und das ist dann novelliert worden, dass diese Zwischenstufe rausflog. Und unsere Tankstelle war, wie einige andere Tankstellengebäude in Hamburg auch, erst erkanntes Denkmal. Das heißt, die waren schon auf der Liste mit drauf, da ist irgendwas bei 10, 12 Tankstellen in Hamburg waren auf der Liste drauf. Mittlerweile sind auch gar nicht mehr alle da. Wir haben dann mal, sind dann alle abgefahren und haben aber damals dafür gesorgt, dass diese zweite Stufe erklommen wird, dass sichergestellt wird, es kann definitiv nicht mehr abgerissen werden.
Mhm. So. Ah, cool. Und für alle die, die nicht kennen, die sollen einerseits natürlich mal ins Internet gehen, da gibt es genug Bilder, ja, aber vielleicht will man die auch zu Hause haben, die Oldtimer-Tankstelle.
Gibt es aus Papier, als Bastelbogen?
Das mag sein, das weiß ich nicht.
Nee, es gibt ja, sie, von uns zu kaufen.
Als von Faller gibt es
von Faller gibt es sie mittlerweile auch.
Von, genau. Faller, von Faller gibt es sie mittlerweile auch.
Die Oldtimer-Tankstelle, und die gibt es als Papier, kannst du da kaufen, zum zu Hause klöppeln.
Oh, wie so mit der Nagelschere.
Ja. So Leute, das war jetzt hier ein kleiner Ausflug noch ins Baurecht. Wir haben schon ziemlich lange geredet heute, glaube ich.
Ja.
Das war insgesamt sehr spannend und sehr, ja, das war eine nette Runde hier, sehr lustig. Haben wir denn alle deine Fahrzeuge, haben wir, ne, so ungefähr?
Ja, zumindest alle, die ich, an die ich mich Stand heute Morgen noch erinnern kann.
Ach, ich habe noch nicht in der anderen Halle geguckt, ich weiß gar nicht, was da noch steht.
Aber weißt du, was interessant ist? Guck mal, das haben wir ja nicht so geplant, aber wir haben ja jetzt recht viel Volkswagen dabei gehabt. Volkswagen haben wir bisher in der Vergangenheit gar
wenig
nicht viel
gehört, gesprochen.
Ne? Genau. Nee. Und eben auch tolle Highlights und gut, so ein, ich glaube, jeder fühlt sich jetzt gezwungen, nach dem Podcast mindestens mal ins Internet zu gehen und einen Duck mal zu googeln.
Ja.
Wahnsinn. Also wirklich ganz tolle Autos, ganz tolle Vergangenheit. Und ja, du bist auch jemand, der für Automobile steht, der für diese automobile Kultur in Hamburg steht, muss man ganz klar sagen. Da sind wir ganz froh drüber, dass es dich gibt.
Das ist richtig. Ich gehe auch gerne zu Alex mit meinen Autos zum TÜV. Ich finde das gut. Man sagt immer zum TÜV, ne? Das ist so wie ein Tempotaschentuch, ne?
Ich bin da total
d'accord. Nee, aber man geht zu technischen Untersuchungen. Aber man sagt ja auch, hey, gib mir mal ein Tempo. Du sagst ja auch nicht, gib mir mal ein Blümia. Oder wie heißen die von Aldi, die
Taschentücher? Solo.
Solo, gib mir mal ein Solo, bitte. Solo waren das nicht? Nee, das ist Rolo, ne? Diese leckeren, diese kleinen zum Essen.
Die gibt's auch.
Die Taschentücher
gibt's
heißen Solo. Da kann man ja auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, ne?
Die heißen Solo? Der war nicht schlecht. In diesem Sinne, ich geh jetzt mal darüber nachdenken, was ich mit einem Solo-Taschentuch alles machen kann.
Ich habe einen Moment gebraucht.
Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin beschäftigt. Tschüss.
Alex, dir auch ein schönes Wochenende.
Danke, tschüss.
Geil. Ja. Geil.
Ja, wir haben mit Alex noch eine Weile gelacht. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Alex. Aber auch vielen Dank an die besten Hörer der Welt. Schaut doch mal auf unserer Internetseite www.2aus11.de vorbei, bestellt eine 2 aus 11 Kaffeetasse und folgt uns bei Facebook und Instagram. Aber vor allem empfehlt uns gerne weiter. Also bis zum nächsten Mal.